Viertelfinale. Mensch. Erstes Viertelfinale Cinematic Smash Team Tournament. Tja, was ist dein Fazit? Was sagst du?
Ja, das war doch schon ganz gut. Da ist schon einiges passiert. Die Teams haben sich gut geschlagen. Die waren beide motiviert.
Ja,
an der Motivation hat es nicht gelegen.
Nö.
Und keiner der Mitspielenden ließ es an Eifer und gutem Willen gebrechen. Indes ein Team blieb in den Fesseln ihrer mangelnden Schlagfertigkeit und Kreativität am Ende.
Ich merke schon, es geht sehr poetisch zu. Du, wollen wir dazu mal einen kleinen Tropfen trinken? Ich habe
hier
was mitbereitet.
Was hast du denn da Feines dabei?
Ich habe natürlich einen schönen Weißwein mitgebracht. Und zwar einen guten Soave. Es ist ja der König der 2-Euro-Weißweine, wie jeder weiß. Und für eine gute...
Natürlich Bio und... Dann
stoßen wir erstmal an,
stoßen
oder?
Wir auf ein gelungenes erstes Viertelfinale. Mal sehen, wie sich die nächsten Teams so anstellen. Was meinst du? Gibt's?
Ich bin sehr gespannt. Man hat ja gemerkt, ne? Manchmal kommt's auf die Argumente an, manchmal auch auf ein bisschen Glück. Aber ich finde, manchmal muss halt auch das Karma einfach stimmen. Ist
ja
dir das auch mal aufgefallen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, ein bisschen muss das Schicksal auch gewogen sein. Nicht nur wir, sondern was uns ja auch, wir versuchen ja immer neutral wie möglich zu bleiben. Ja. Es geht natürlich nur begrenzt. Deswegen, manchmal braucht man ja auch einfach den richtigen Gedanken im richtigen Moment. So.
Ja, ist schwierig. Aber jetzt, wo wir schon mal so lustig hier zusammensitzen, hätte ich noch mal eine Frage. Gibt es denn irgendwas, was du jetzt aus der letzten Sendung mitnimmst, wo du sagst, da könnten wir noch mal was verbessern?
Ja, also ich glaube, was wir gemerkt haben, dass die Sachen mit der B-Note, das geht ja nicht in die Wertung ein. Und deswegen müssen wir schauen, wie wir vielleicht, wenn Leute sich nicht aussprechen lassen, da irgendwie einen Hebel bekommen. Vielleicht können wir irgendwie ein Signal geben, dass wir die Menschen ermahnen, wenn sie den anderen immer ins Wort fallen, nach 2-3 Mal so, damit die merken, okay, ich muss mich jetzt zurückhalten. Und wenn sie es nicht tun, dass wir sie vielleicht auch irgendwie, bestrafen klingt wieder so hart, aber zumindest mal so einen Hebel haben, damit beide zu Wort kommen.
Ich finde, das kann schon hart sein. Ich stelle mir da so ein richtig episches Geräusch vor, wie so, wo jeder weiß, okay, jetzt wird's ernst.
Vielleicht. Also so ein Hafen, wie heißt das?
Ein Hafenhorn? Ja, oder vielleicht sowas.
Ja.
Ja, genau. Und dann könnte man es so machen, man macht es vielleicht beim ersten Mal, da gibt es noch eine Verwarnung. Sollte es aber wiederholt auftreten, müssen wir, glaube ich, schon eine härtere Strafe haben. Was denkst du?
Wie beim Eishockey vielleicht so, für eine kurze Zeit einfach aus dem Spiel nehmen.
Genau, vielleicht so 30 Sekunden, dass man so sagt, bei der roten Karte wird ein Team 30 Sekunden gemutet. Das heißt, das andere Team hat alle Ruhe, sein Argument auszuführen und einfach einen richtig schönen Stich zu setzen.
Genau, finde ich gut.
Gut, haben wir noch irgendwas? Mir ist aufgefallen, bei der Pitchzeit in Runde 3, da finde ich, da könnten wir den schon, könnten wir, finde ich, mal 5 Grad sein lassen, den ein bisschen mehr Zeit geben.
Meinst du, ja?
Ja, weil wie so ein guter Trailer, der kann zwar in einer Minute, aber es ist ja meistens eher so ein Teaser, vielleicht geben wir denen so eine Trailerzeit von 2 Minuten, was denkst
okay.
du?
Okay, und trotzdem haben sie hinterher noch genauso viel Zeit, also wir knapsen das nicht dann hinten ab, sondern geben ihnen wirklich einfach insgesamt mehr Zeit.
Ja, wir sind ja kulant.
Ja.
Ja. Würde ich sagen.
Ja, ich meine, ich finde es ja auch immer interessant, wenn die Leute möglichst viel in ihren Pitch reinbringen können. So gibt's ja dann auch hinterher mehr, an dem man sich abarbeiten kann, auch von dem anderen Team.
Total. Ja, Mensch.
Ja, gut, dann bin ich mal gespannt, wann wir loslegen können. So.
Moment. Ach so, loslegen. Lara, das ist doch schon die 2. Folge, in der wir gerade sind.
Ach was.
Ja.
Oh Mensch, na dann lass mal schnell loslegen.
Ja, ich drück ganz schnell das Intro und schauspielere gut.
Ja, cheers.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des
Cinematic Smash Team Tournaments.
Wir sind heute beim 2. Viertelfinale angekommen. Ja, und heute wird's wieder heiß hergehen. Wer das letzte Viertelfinale schon gehört hat, weiß ja, wer da das Rennen gemacht hat, wer weitergezogen ist. Es waren nach einem sehr überraschenden Comeback die Brainflix. Und heute wird es mindestens genauso heiß hergehen, denn heute wird sich entscheiden, wer gegen die Brainflix im Halbfinale Halbfinale antreten darf. Und ja, wie das Ganze stattfinden wird, wie beim letzten Mal, werden wir gleich drei spannende Hauptrunden diskutieren lassen mit drei verschiedenen Kategorien. Das Ziel ist es jedoch, vier Punkte, also vier Fragerunden für sich zu gewinnen. Das heißt, selbst wenn man da 3-0 rausgeht, müssen wir noch in die Blitzfragerunden gehen und mindestens einen Punkt machen. Da wird das Ganze noch wilder, das erklären wir nachher. Aber wer sich überhaupt fragt, wer sitzt hier nochmal an dem Mikrofon, das sind natürlich wir beide, Henning Harder, das Ying des Cinematic Smash Team Tournaments.
Und Lara, das Scheusal Keilbart, das Yang. Das Cinematic Smash Team Tournament.
Ja, und heute wird es das Superduell geben. Es treten an L'Équipe Mayence gegen Kamakama Chameleon oder Chameleon. Das werden wir gleich klären, wenn wir die Teams begrüßen. Erstmal wollen wir noch mal ganz kurz schauen. Wir haben ja mal wieder bei Twitter gefragt, wie die Fans, die Zuhörer, die Leute da draußen, wie sie das Match einschätzen, was sie wohl denken, wer hier als Gewinnerteam weiterziehen wird. Und das war diesmal ein bisschen eindeutiger als beim ersten Viertelfinale.
Ja, das Internet hat einen klaren Favoriten, denn L'Équipe Mayence kam auf 38,5% der Stimmen und Kamakama Chameleon kam auf satte 61,5%, haben für dieses Team gevotet, haben gesagt, die werden das hier rocken. Und das ist ja erstmal schon eine Ansage.
Das ist schon eine Ansage. Apropos Ansage, ich würde sagen, und damit begrüßen wir die beiden Teams. Herzlich willkommen, L'Équipe Mayence.
Hallo.
Und herzlich willkommen natürlich auch, Kamakama Chameleon.
Hallo.
Ja, oder erklärt uns jetzt mal, heißt es Chameleon oder Chameleon? Fangen wir damit doch erstmal an.
Nee, Chameleon. Wir wollten uns schon an dem Song orientieren, tatsächlich.
Okay. Ja, ich habe noch ein paar Fragen, bevor wir starten. Und zwar würde ich zum Beispiel gerne wissen, wie ist das bei euch? Kanntet ihr euch eigentlich schon vor diesem Match, die beiden Teams? Hattet ihr schon mal miteinander zu tun?
Also ich habe von Schöner Denken aus noch keinen von Wiederaufführung getroffen. Aber Wiederaufführung ist natürlich so der Goldstandard für die Filmpodcasts mit Thema alte Filme. Und ich finde, die Folge zum Weißen Hai ist sowieso der Benchmark überhaupt für eine Podcast-Episode. Insofern, die Stimme von Max, die ist ja sowieso, wie soll ich sagen, erkenne ich nachts im Schlaf.
Aber ich, und Max und Carly?
Ja, wir müssen, warte mal, ich muss mal kurz den Honig, der mir hier ums Bad, um den Bart geschmiert worden ist, wegmachen. Dankeschön dafür. Genau, getroffen haben wir uns tatsächlich noch nicht, ne? Weder Cinecouch, also unser anderes Wiederaufführungsteil Christian hat sich zumindest mal mit anderen Cinecouch-Teilen in echt getroffen, mit Nils und Michi, weiß ich, aber mit Jan, das war nicht einmal hier in Frankfurt, ist Christian da nicht mal vorbeigekommen?
Genau, ja, wir haben am Mainufer aufgezeichnet, irgendein Giallo war das, glaube ich.
Oh, romantisch. Also man merkt, hier wird ja schon eher miteinander geliebäugelt.
Ja, ich wollte nämlich schon gerade sagen, hier Honig ums Maul geschmiert, aber es gab ja auch so ein bisschen Trash-Talk von Chameleon so vorher, so bei den Ansagen.
Frotzeleien und Necken.
Ja, wie hat das L'Équipe Mayence für sich aufgenommen? Habt ihr das, lächelt ihr darüber wohlwollend, während ihr von eurer Weinschorle kostet, oder ist das jetzt so der Anlass, noch mit härteren Bandagen zu kämpfen?
Ich hab's einfach weggetrunken. Also eiskalt, so wie man halt Weißwein generell trinkt. Naja, eiskalt nicht unbedingt. Also wer gesehen hat, was da weggeschüttet wurde, das war kein guter Tropfen. Das habe ich aus der Entfernung gesehen. Insofern hat mich das eigentlich recht kalt gelassen.
Ja, aber da sind wir schon bei der nächsten Frage. L'Équipe Mayence, ihr als Weißweinschorlen-Experten, was für einen Weißwein würdet ihr denn für das heutige Match servieren? Was dürfen sich die Hörer da draußen einschenken?
Das muss Jan erklären, weil ich mittlerweile gar keinen Alkohol mehr trinke. Für mich hat das ein kulturwissenschaftliches Interesse eher. Und wenn überhaupt, dann eher in Dornfelder. Aber Jan kann das bestimmt besser erklären.
Also ich trinke am liebsten eigentlich dann doch Blanc de Noir, also eine weißgekelterte dunkle Traube, sehr zu empfehlen. Und natürlich trocken.
Trocken wie eure Antworten. Und die Chameleones, ihr seid ja jetzt so ein bisschen die NeueinsteigerInnen und aber gleichzeitig Twitter-Favoritinnen. Wie geht ihr mit eurer Favoritenrolle um jetzt?
Ich hatte auf podcastwetten.org/cstt/Viertelfinale 2 nochmal nach den Quoten geguckt und die standen ja auch zu unseren Gunsten. Ist jetzt natürlich wichtig, dass wir trotzdem konzentriert an diese Aufgabe rangehen, aber da sind wir schon sehr zuversichtlich.
Habt ihr vorher irgendwas gemacht, um extra Karma-Punkte zu sammeln? So, habt ihr alten Damen über die Straße geholfen? Habt irgendwelchen ehrenamtlichen Podcast-Projekten beim Schnitt geholfen?
Nicht mehr als sonst, also täglich 2 bis 3, aber das muss auch reichen.
Ich verstehe. Na gut.
Super, dann starten wir gleich in die erste Runde. Ich freue mich schon, gleich die 3 Runden. Es, glaube ich, wird heiß hergehen, aber ich finde, du kannst unsere Teams noch mal ein bisschen vorbereiten, ja, was wir hier gleich zu hören.
Auf jeden Fall. Also nochmal für alle da draußen, ich möchte einen fairen Fight sehen, keine Argumente unter der Gürtellinie. Lasst die Leute beim Diskutieren aussprechen, aber lasst auch die anderen Teams mal zu Wort kommen, wenn ihr ein Argument gemacht habt, und rattert nicht 10 Minuten alles runter, was euch gerade in den Kopf schießt. Das ist auch nicht immer sinnvoll, weil manchmal können ja auch Argumente gegen einen verwendet werden, wenn sie nicht stark genug sind. Also nicht Schnelligkeit gewinnt hier, sondern das ist ja auch ein bisschen eine Frage der Qualität. Und ich möchte euch noch auf den Weg geben, wir sind ja in der Zeit der Postmoderne, und der postmoderne Mensch, der muss ja alles wissen, und er weiß deshalb auch alles, und am besten weiß er, dass er nichts weiß. Das ist vielleicht der Rat, den ich euch mitgeben möchte.
Apropos nichts wissen, wir kommen jetzt zur Münzwurffrage. Das ist nämlich auch schon mal relativ wichtig. Denn bevor wir zur ersten Hauptrunde kommen, werde ich gleich eine Schätzfrage stellen. Und wer von den beiden Teams näher dran ist, der darf entscheiden, welches der beiden Teams in der ersten als auch in der dritten Runde anfängt. Hier auch ein kleiner Disclaimer. Tatsächlich habe ich mich beim letzten Mal vertan. Es haben 3-mal Abspanngucke angefangen. In der zweiten Runde hätten die Brainflix anfangen müssen. Hey, wir sind alles nur Menschen, auch auf dieser Seite, ja, aber wir werden uns konzentrieren und das hoffentlich diesmal richtig machen. Hier kommt die Münzwurffrage. Wie lange läuft schon das älteste Kino der Welt?
115 Jahre.
L'Équipe Mayence sagen 115 Jahre. Was sagen Kamakamakameleon?
Ja, dann sagen wir 114 Jahre.
Und damit geht der Punkt an Kamakamakameleon. Es sind nämlich 111 Jahre und zu dem Zeitpunkt dieser Aufzeichnung 205 Tage. Es ist das Cursor Biograph Theater in Dänemark. Damit dürft ihr, Kamakamakameleon, entscheiden, wer denn in der ersten und in der dritten Runde anfangen soll. Wollt ihr das tun oder L'Équipe Mayence?
Da dürfen die Weintrinker anfangen.
Die Weintrinker fangen in der 1 und der 3 an und Kamakamaleon in der 2. Und damit, denke ich mir, fangen wir doch einfach an und gehen direkt in Runde 1. Nerd is the word. In der ersten Runde stellen wir immer eine Frage, in der es irgendwie um das Beste dies, das Beste das, der beste Hut, der beste Pulli, was weiß ich, geht. Und da habe ich mir eine Frage, oder haben wir uns eine Frage überlegt, die so ein bisschen die beiden Teams zusammenbringt. Denn Max, was machst du eigentlich nochmal beruflich?
Ich verkaufe Menschen das Glück. Ich verkaufe ihnen Kinokarten.
Genau, und sag mal, Jan, hast du nicht mal sowas Ähnliches gemacht?
Ich habe denen bestimmt auch nicht immer Glück verkauft.
Auf jeden Fall seid ihr beide alte Kinoexperten. Und da haben wir uns gedacht, Mensch, das Kino, das ist so ein wichtiger Raum. Wir hatten es gerade schon in der Münzwurffrage. Da muss doch auch irgendwie mit Kino und Film irgendwas gehen. Und deshalb lautet die erste Frage, welche ist die beste Filmszene, die in einem Kino spielt? Und L'Équipe Mayence dürfen anfangen mit ihrem einminütigen Eröffnungsplädoyer.
Ja, die beste Szene, die in einem Kino spielt, das muss natürlich auch unserer Meinung nach eine Szene sein, die nicht nur in diesen Räumlichkeiten spielt, sondern eben auch mit Mitteln des Films und mit der Magie des Kinos spielt. Und das hat Buster Keaton bereits 1924 bestens begriffen und meisterhaft umgesetzt in dem Film Sherlock Jr. Da übernimmt er nicht nur die Regie, sondern auch die Hauptrolle, und zwar eines Teilzeitjobs Filmvorführer, der während der Projektion einschläft und mit seiner geisterhaften Traumgestalt sich zunächst in den Zuschauerraum begibt und dann sogar die Schwelle überschreitet durch die Leinwand in das Filmgeschehen, das sich vorne abspielt. Und dort sieht sich dann Buster Keaton mit den Mitteln der Montage ausgeliefert, die ihn zu halsbrecherischen Stunts zwingt und großartige Slapstick-Passagen parat hält. Und so spielerisch kann Keaton fulminant in Szenen die alte Weisheit belegen: Film ist Traum, im Kino träumen heißt, dem Film zu vertrauen.
Perfekt auf eine Minute und Kamakamakameleon.
Wir haben gewählt Singing in the Rain aus dem Jahr 1952. In der Szene geht es darum, wir kommen zu einer Preview. Wir als Zuschauer sind mit dabei, einen Film zu sehen, der noch gar nicht richtig fertig ist, ihn erstmalig erleben zu können. Und wir erleben, welche Probleme Hollywood hat mit dem Tonfilm, wie man aus dem Stummfilm in die Tonfilmzeit kommt und dass man da eben noch gar nicht so genau weiß, ja, wie klappt das denn nun alles? Wir haben Probleme mit dem Ton, wir haben Probleme mit der Synchronität und trotz allem freut sich das Publikum, um hinterher dann ganz vernichtend zu sagen, so geht das aber nicht.
Das war sehr knapp. Das waren tatsächlich nur 35 Sekunden. Ihr dürft jetzt anfangen mit eurer 10-minütigen Diskussion.
Also ich würde gern noch mal auf den Sherlock Junior eingehen. Es ist so wenig Mittel, die Buster Keaton einsetzt und so viel Kinomagie, die er rausholt. Das ist wirklich beeindruckend, wenn man sich das anschaut. Und er schafft es sogar, dass eben nicht nur die Magie, sondern auch die Action stimmt. Also der Mittelteil dieser Szene ist ganz wunderbar, wo er ständig in Gefahr ist und fast ein Best-of seines Action- und Stunt-Humors zeigt, finde ich großes Kino.
Ich muss an dieser Stelle mal fragen, bis an welcher Stelle endet denn eure Sherlock-Junior-Szene? Ist das mit dem Aufwachen von Buster Keatons Vorführerfigur?
Nee, das ist tatsächlich, es wird dann auch mal das Bild so schwarz. Es ist eigentlich nach dieser Montageszene, nach der er immer wieder in eine andere Situation geworfen wird und es dann auch erstmal wieder zurück in die eigentliche Filmhandlung geht. Die ist so etwa 3 Minuten lang.
Ja, ich hätte nämlich schon befürchtet, ihr hättet euch eine Sequenz ausgesucht, das man dahingestellt. Also, ich gebe euch recht, es ist eine sehr schöne Szene, die ihr euch da rausgesucht habt und Buster Keaton kann da auch einiges zeigen. Nichtsdestotrotz, ja, mit 96 Jahren ist die Szene nun mal auch ein bisschen sehr alt und das Kino hat sich ja nun auch weiterentwickelt. Zum Beispiel gibt es mittlerweile Farbe, die Menschen können sich richtig unterhalten und nicht nur über Zwischentafeln. Und jetzt muss ich kurz überlegen, fällt mir da eine andere Szene ein, die das noch viel besser auf den Punkt bringt? Ach ja, stimmt, bei Singing in the Rain ist das zum Beispiel, da wird mit diesen Mitteln dann auch gearbeitet. Der Übergang von Schwarz-Weiß zur Farbe ist da eben auch noch total präsent beispielsweise.
Ja, also es ist auch eine tolle Szene, keine Frage, aber wie du auch schon in deinem Pitch erwähnt hast, es geht hauptsächlich eher um den Wandel zwischen Stumm zu Tonfilm und die Leute sitzen da zwar in einem Kino, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, es geht auch in dieser Szene eher um die technischen Probleme und nicht so sehr um das Feeling, die eigentlich mit dem Kinobesuch zusammenhängt und mit diesen Räumlichkeiten. Das könnte theoretisch ja auch einfach ein Theaterstück sein, bei dem die Generalprobe schief läuft oder bei der Premiere irgendwas kaputt geht. Und bei uns hingegen sehen wir immer den Kinoraum und das, was letztlich das, auch wenn es vielleicht 96 Jahre schon alt ist, was immer noch bestehen bleibt, ist dieses in den Film hineingehen, die Immersion, die Leinwand auf den Zuschauer ausübt und dass man sich quasi schlafwandlerisch einfach damit reinbewegen kann.
Sie wird ja sogar noch eingerahmt davon, von davor und danach, von der Szene mit im Filmvorführraum. Also das ist ja noch mehr Meta als im Vergleich zu Singing in the Rain.
Ja, und wie magisch das wirkt, das sieht man ja daran, dass der Filmvorführer einschläft. Also so faszinierend kann das ja gar nicht sein. Nichtsdestotrotz, Jan, du hast gesagt, das könnte auch ein Theaterstück bei uns sein. Das ist natürlich nicht so, denn bei einem Theaterstück kann nicht plötzlich Bild und Ton auseinanderlaufen. Und die Magie des Kinos ist es eben, dass, obwohl das eigentlich ganz andere Gefühle erzeugen sollte, das Publikum quasi vor Lachen auf den Boden rutscht, aus den Sitzen kippt, auch noch snappy Remarks macht, ob man denn Geld bekommen würde für diese lächerlichen Dialoge, die, und das ist ja auch wieder so ein schöner Rückgriff, eben im Stummfilm ja noch funktioniert hätten. Aber jetzt, wo man die Menschen sprechen hört, da geht das nicht mehr. Da muss man sich natürlich wieder was Neues für sein Publikum einfallen lassen. Und genau das macht Singing in the Rain ja. Und während man bei euch eben ständig diese eine Einstellung hat, wir gucken von hinten sozusagen mit aus dem Projektorraum, was natürlich eine sehr schöne Idee ist, aber gleichzeitig haben wir eben überhaupt keine Reaktion des Publikums oder ähnliches. Wir sehen eben nur Buster Keaton vor wechselnden Hintergründen, relativ gut geschnitten. Man sieht ja immer mal, wenn dann der nächste Hintergrund aufploppt, dass sich die Orchestermusiker plötzlich sprunghafte bewegen. Also da sind ja quasi unsichtbare Schnitte eingefügt worden. Und das kann Singing in the Rain eben noch viel besser darstellen mit den Publikumsreaktionen. Und
hinzu kommt auch noch, dass in unserem Film ja auch noch 3 Sphären gegeben sind. Du hattest ja nicht nur die Reaktion des Films selbst, sondern wir haben auch noch die Zuschauerreaktion des Publikums, die auch nochmal aufgeschlüsselt sind in die Darsteller, in die Produzenten und in die einfachen Kinogänger, dass man halt gleich dadurch verschiedene Ebenen auch hervorheben kann, die man vorher tatsächlich nicht so gesehen hat und bei eurem Film gar nicht drinne ist.
Nee, diese Ebenen braucht es auch bei unserem Film überhaupt nicht. Und tatsächlich ist das Publikum bei uns eben durch eine Person, nämlich den Filmvorführer, einfach in eine Figur gebündelt, wohingegen bei euch immer wieder in den Zuschauerraum geschnitten werden muss. Und wenn ich mal ganz ehrlich sein darf, so diese Asynchronität von Ton, wenn wir sowas nehmen, auch das kann durchaus in einem anderen Kontext als im Kino stattfinden. Ich denke da jetzt zum Beispiel an Mulholland Drive, in dem da wahnsinnig damit gespielt wird, wie eine Person auf der Bühne steht und singt und wir später merken, ach, das läuft ja eigentlich alles aus der Tube und trotzdem hat es die Menschen bewegt und das ist die viel stärkere Reaktion als das Gelächter über etwas, was von Kreativen aufgebaut wurde, was wir vorher bei den fehlerhaften Dreharbeiten gesehen haben, auch in Singing in the Rain, und wo sich über Kreativität lustig gemacht wird und sich richtig lächerlich gemacht über das, was da versucht wurde. Wohingegen Buster Keaton Witze daraus zieht, wie wunderbar diese Technik funktioniert, wie fantasievoll das Ganze sein kann.
Und überhaupt, ich will nochmal auf den Buster Keaton-Effekt eingehen. Der ist ja tatsächlich so cool, der ist ja vor allen Dingen cool zu einem Zeitpunkt, wo es den Begriff noch gar nicht gab. Und ich kann mich erinnern, dass ich mal mit einem ehemaligen Mitglied von Wiederaufführung, Max, auch im Team Buster Keaton war, als wir den General besprochen haben. Also Buster Keaton als Faktor sollte man auch nicht unterschätzen.
Ja, schön und gut, Jan, dass vielleicht auch bei einem anderen Film darüber spekuliert oder dass du einen anderen Film heranziehst, bei dem das dann um das Thema Asynchronität und so geht, der dann eine Bühne zeigt. Aber das oder das hier von deiner Seite, dass du sagst, die Kreativität, über die wird sich lustig gemacht, das geschieht ja auf eine sehr kreative Weise bei Singing in the Rain, eben weil diese Figuren das ja noch gar nicht fassen können. Die sind ja genau in dieser Umbruchszeit und können zunächst das teilweise gar nicht glauben, was da jetzt auf sie zukommen wird. Und wie das eben filmisch umgesetzt ist, ist ja dann wiederum sehr kreativ, wie diese Kreativität ein bisschen runtergeputzt werden soll.
Ja, es kommt aber auch noch so ein bisschen hinzu. Ich habe gestern erst mit jemandem über Singing in the Rain auch gesprochen, der diesen Film nicht kannte. Und die Szenen, die bei dem Film halt auch herausstechen, sind halt nicht gerade die in dem Kino spielen. Es gibt ja später noch eine im Finale, die ja auch im Kino spielt. Sondern es sind, wenn überhaupt, eher natürlich die krassen Musical-Einlagen von Gene Kelly zum Beispiel oder von Donald O'Connor. Und meinetwegen auch noch die Szene dann vom Dreh. Und wenn ich ehrlich bin, alles das, was ihr vor allem eurer ersten Minute da gesagt habt, ich finde, dass dieses Ganze, was schief läuft, kommt sehr viel schöner in der Szene rüber, wo die Aufnahmen gemacht werden mit "Oh, you shouldn't have come", wo die Hauptfigur noch versucht, in das Mikro zu sprechen und dadurch sehr eingeschränkt ist in ihrem Schauspiel. Und ich finde, dieses Test-Screening, ja, das ist ein Teil vom Kino, aber ich finde, es wird wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Teil dieses Faszinosum-Kinobesuch abgebildet darin.
Also das spricht natürlich nur für Singing in the Rain, dass der Film eben diese super besten Kinoszene in einem Film, die er besitzt, auch noch viel stärkere Szenen hat. Das zeigt ja nur, dass er ein sehr, sehr hochklassiger Film ist, während ich bei Sherlock Jr. halt diesen, ja, eine Einstellung aus dem Vorführraum in Schwarz-Weiß und dann die Musik noch so ein bisschen vor sich hin und da ist halt einer, der so vor wechselnden Hintergründen immer mal umkippt und wieder aufsteht und ja.
Das Max, das klingt jetzt aber sehr abfällig.
Im Vergleich, also wie gesagt, die Szene ist grundsätzlich nicht schlecht, aber wenn ich jetzt eben die Frage beantworten muss, welches die beste Filmszene in einem Kino ist, beantworten muss, dann komme ich bei Sherlock Jr. leider nicht auf Platz 1.
Na, ich finde auch tatsächlich, dass bei Singing in the Rain die Szene auch zeitlos ist, dass sie heute auch noch genauso gut funktioniert, wie sie damals funktioniert hat und vielleicht sogar noch mit dem heutigen Sichten einen großen Spannungsfeld entgegensteuert, weil man halt noch aus Neugier sozusagen sich darüber informieren kann, wie waren denn die Probleme, die es damals dann halt nicht gab. Während sozusagen der Stummfilm ja in gewisser Weise schon überholt ist, dass es ein Special Interest ist, wenn man das sichten möchte, was bei der Tonsichtung, der Musical-Sichtung halt sozusagen nochmal neues Leben einschenkt, weil der gerade, wie er als Zuschauer ja beim Film vorher auch schon mitbekommen haben, wie die einfach diesen Film produzieren, der dann auf der Leinwand gezeigt wird und dann auch genau in erster Linie auch die Dramatik sehen, wie schwierig das ist, mit diesem Umwechsel umzugehen und an welche Sachen man denken muss und welche kleinen Details man denken muss, wo das Mikro liegt, wo die Kette rasselt. Das sind alles Sachen, die man erstmal durch die Erfahrung selbst erst erleben kann. Und das ist ja eindrücklich dargestellt. Deswegen halt auch nochmal ein richtig schöner Erfahrungshorizont aufgetan wird.
Aber die Szene von 1924, die funktioniert auch total gut, ja. Und sie hatte halt eigentlich keine Vorbilder. Das ist ja, vielleicht kann man auch sagen, dass Singing in the Rain mit dem Thema dann auf den Schultern von Buster Keaton 30 Jahre später steht.
So, schnell gehen 10 Minuten um. Lara, was sagst du?
Schwierig. Extrem hohes Niveau wurde hier an den Tag gelegt. Alle DiskutantInnen haben viele Argumente vorgebracht, haben das echt auch auf eine sehr angenehme Art und Weise. Es war sehr fair, das freut mich. Da hat vielleicht unsere neue Regelung schon direkt indirekt gefruchtet, direkt indirekt. So, man hat sich aussprechen lassen und so weiter. Also von der B-Note absolut gleichwertig.
Finde ich auch. Allerdings gleichwertige Kritik gibt's von meiner Seite dafür, dass ich fand sehr gut, wie gut getimed die Anfangsplädoyers waren. Ja. Allerdings habe ich in jedem Anfangsplädoyer nur ein Teammitglied gehört. Da könnte ich mir ein bisschen mehr Abwechslung wünschen. Insgesamt kam beim Team Kamakamakameleon auch die Kali etwas zu kurz zu Wort. Das wurde am Ende hin dann zum Glück noch ein bisschen besser. Das ist meine B-Note. Ja. Kommen wir zur A-Note.
Also, beide haben halt ihre Szene sehr gut verargumentiert erstmal im ersten Pitch so, in der ersten Runde und haben dann auch darauf aufgesetzt. Ich fand die Aufzählung, es hat sich nicht nur auf ein Argument so irgendwie begrenzt, sondern man konnte auch mehrere Dinge vorbringen. Es ging auch ein bisschen hin und her. Kamakamelion hat zuerst diese leichte Fangfrage gestellt, so, wo endet die Szene eigentlich? Hat nicht ganz funktioniert, ja. So. Aber das Argument, dass der Film mit Sherlock Jr. und die ganze Sache schon sehr alt ist und sich in dieser Zeit so ein bisschen auch gefangen ist, fand ich schon erstmal ein starkes Argument. Hat dann auch gleich gesagt, wie sich ihr eigenes Beispiel weiterentwickelt hat und diesen historischen Sprung noch ein bisschen stärker in den Fokus gesetzt. Tatsächlich fand ich das Argument, dass Singing in the Rain weniger technisch argumentiert, sondern sehr viel auf dieses Emotionale, sie haben das die Magie genannt. Also Sherlock Jr. ist mehr emotional und Magie als Singing in the Rain von der Argumentation her. Und dadurch diese Immersion noch stärker ist, noch mehr Meta ist und hat auch so ein bisschen die Argumente der anderen ein bisschen immer wieder angegriffen, so mit dieser Sache Asynchronisität kann man auch anderweitig darstellen, da ist das Kino nicht so stark, darauf konnte Chameleon aber auch gut reagieren, weil als Beispiel für dieses Argument The Quip wieder einen Film gebracht hat, anstatt ein Theaterstück zum Beispiel oder sonst was, da wurde das Argument auf jeden Fall sehr gut ausgekontert. Die Kritik, dass Singing in the Rain vor allem für die Musical-Einlagen bekannt ist, ist natürlich ein starkes Argument. Aber insgesamt hat für mich Kamakamelion ein Quäntchen mehr Argumente und besser auf die Argumente eingehen können als Le Quip. Für mich hat Kamakamelion ganz haarscharf den Punkt gemacht.
Ich find's genauso haarscharf. Ich fand, wie du gesagt hast, ein sehr hohes Niveau. Ich fand, dass beide die Frage sehr ernst genommen haben und auch sehr ausführlich und genau ausdiskutiert haben. Wurden sehr viele Bälle hin und her geworfen und ich kann jetzt sozusagen dich nur wiederholen, aber im Kern war für mich auch das stärkste Argument bei Sherlock Jr. die Immersion, das Gefühl, wie das sozusagen rüberkommt und dieses Gegenargument, bei euch ist es im Endeffekt eine technische Sache und diesen ganzen Schlagabtausch jetzt auseinanderzudröseln würde, glaube ich, noch mal 10 Minuten einnehmen. Am Ende fand ich, genau, haben Kamakamelion dann aber noch mal ganz schön aufgeholt und da wurde dann auch Kali sehr stark, als sie auf dieses zeitlose Element dann gegangen ist und dann haben sie halt Sherlock Jr. nicht mehr auf der inhaltlichen Ebene angegangen, sondern einfach, wie es dargestellt ist, kann man sich das heute noch anschauen. Das war auch recht stark. Mir fällt es auch wirklich schwer. Am liebsten würde ich ganz ehrlich jedem einen Punkt geben, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich fand aber auch am Ende hinaus konnten Kammerchamäleon das Ruder noch so um 5 Grad auf ihre Seite ziehen. Und damit geht der erste Punkt an Kammerchamäleon.
Ja, wow, das war ja schon echt eine spannende erste Runde. Krass. Also wirklich, habt ihr beide Teams haben das hervorragend gemacht. Besser hätte ich es mir nicht vorstellen können. Die Pitches waren super, die Diskussion lief super. So wollen wir das hier haben. Deswegen bin ich jetzt gespannt, wie es in der nächsten Runde losgeht. Der zweiten Hauptfrage beim Debate Battle.
Debate Battle.
So, Debate Battle steht an. Das bedeutet, wie in der klassischen Debattiersituation, wir geben euch zwei Positionen. Gibt es ein Team muss eine Position, die andere muss dagegen oder die gegenüberliegende Position verargumentieren. Anfangen wird ja, wie wir festgelegt haben, Chamäleon, aber das Verliererteam darf sich die Seite aussuchen, für was oder gegen was L'Equipe Mayence argumentieren wird. Deswegen dürft ihr euch jetzt aussuchen, welcher ist der wichtigere Filmpreis? Ist es die Oscarverleihung oder die Goldene Palme von Cannes?
L'Equipe Mayence sagt die Oscars.
Okay.
Das heißt, L'Equipe Mayence haben sich die Oscars geschnappt. Damit haben Kammerchamäleon automatisch die Palme von Cannes. Und anfangen tut Kammerchamäleon mit ihrem einminütigen Eröffnungsplädoyer.
Also wir sind auf jeden Fall der Ansicht, dass die Palme von Cannes der wichtigere Filmpreis ist. Zum einen, weil es ein internationaler Filmpreis ist, wo die Auszeichnungen nicht nur auf ein Land beschränkt sind, sondern wirklich der beste Film des Jahres im Großen und Ganzen ausgezeichnet wird. Dass die Jury halt jedes Jahr neu gewählt wird, dass die Chancen halt auch immer gleich und ordentlich verteilt sind. Und vor allen Dingen ist für uns auch der wichtigste Punkt, dass die Jury auch offen diskutiert und dementsprechend auch vorausgesetzt werden kann, dass die komplette Jury auch wirklich alle Filme gesehen hat. Und das ist für uns sozusagen die Möglichkeit, um an die Qualität zu sichern und natürlich diesen Kulturpreis offen zu halten.
Ja, und dann diese Oscars, Oscar so white, Oscar so male, wen können wir noch als Sprecher überhaupt nehmen, als Moderator? Die letzte gute Show liegt irgendwie 100.000 Jahre gefühlt zurück, als Hugh Jackman mit den Musical-Nummern da alles abgefackelt hatte, was man abfackeln konnte. Und jetzt ist das so ein alte weiße Männer schütteln sich die Hände, auch wenn die Academy jetzt irgendwie ein paar neue Mitglieder hat, aber wir haben ja die Nominierungslisten gesehen und oh, aus Versehen hat Parasite gewonnen.
Und L'Equipe Mayence haben eine Minute für ihr Eröffnungsplädoyer.
Ja, Oscar so white, Oscar so male. Ja, das ist richtig. Aber du hast es schon angeführt, das ist eine Riesendiskussion. Wir haben alle drüber diskutiert. Und der Oscar ist so berühmt, dass er sich diese ganzen Diskussionen auch stellen muss und dem er sich auch, wo er sich auch verändert. Ja, es ist traditionell ein Preis, wo alte weiße Männer einen goldenen Mann an andere alte weiße Männer vergeben haben. Aber wir sehen auch, dass sich das verändert. Der Oscar ist so groß und so berühmt, dass er diese Diskussionen halt auch stattfinden lässt. Und wir erinnern uns, dass mal ein Marlon Brando seinen Preis nicht persönlich angenommen hat, sondern Indianer das hat entgegennehmen lassen. Das wissen wir heute noch. Weil der Preis so berühmt ist, werden die Diskussionen auch geführt und kommt es auch zu Änderungen. Aber insgesamt, also die Oscars stehen für Fame. Die sind wirklich populär. Wenn du in Cannes gewinnst, dann ruft dich deine ehemalige Deutschlehrerin an. Aber wenn das in wenn du den Oscar gewinnst, dann kriegt das absolut jeder mit.
Und ihr habt 10 Minuten Diskussionszeit.
Also Deutschlehrerin anrufen kann man ja sehen, wie man möchte. Wie gesagt, wir haben jetzt gerade den Fall, dass der Cannes-Gewinner auch quasi schon dem Weltmarkt gezeigt hat, wo der Weg lang geht. Und selbst die Oscars konnten sich dieser Signalwirkung nicht entziehen, die eben Parasite dann gemacht hat.
Tatsächlich ist ja auch so, dass gerade bei der Goldenen Palme von Cannes wir ja immer wieder internationale Produktionen haben, auch in den letzten Jahren dann auch nicht nur jetzt wie diesen Jahr mit Parasite welche hatten, sondern wir hatten ja auch Shoplifters und Japan dabei oder auch Länder wie Schweden, England, Frankreich, dass halt auch eine wilde Mischung mit reinkommt, während ja bei den Oscars ja doch eigentlich zum Großteil immer nur amerikanische Produktionen sind und aus Hollywood Produktionen sind, die halt dem Mainstream da dienen und das ist für uns jetzt kein Zeichen von Qualität, sondern nur einfach nur von gutem Marketing.
Also in beiden Fällen ist nochmal die Frage überhaupt, die man sich stellen muss, geht es jetzt hier um den Filmpreis, also nur um die Goldene Palme, die verliehen wird und nur um den Oscar für den besten Film und ja, dann haben wir in diesem Jahr mal tatsächlich eine Einigkeit bei den beiden Filmpreisen. Es ist aber so, wenn wir jetzt auch von der Wichtigkeit sprechen, da hatte Thomas eben schon richtig gesagt, wenn jemand den Oscar für den besten Film gewinnt, dann weiß das jeder. Dann ist das groß in der Werbung und man merkt es auch an den Box-Office-Zahlen. Parasite auf einmal wieder in 3000 Kinos in Amerika, auf einmal kommt er in deutsche Kinos zurück und hat nach dem Oscar-Wochenende erstmals sechsstellige Besucherzahlen gemacht und steuert jetzt auf einfach ein krasses, gutes Ergebnis für einen südkoreanischen Film in dieser Weise zu. Das haben halt die Filmfestspiele von Cannes so einen Impact auf die komplette Kinolandschaft eben nicht. Mal abgesehen davon, wann habt ihr das letzte Mal ein Tippspiel gemacht, welcher Film denn die Goldene Palme gewinnt? Könnt ihr auch gar nicht machen, ihr kennt die Filme ja überhaupt nicht. Bei den Oscars hingegen haben wir fast immer die Möglichkeit, 8 bis 10 der in der Hauptkategorie nominierten Filme vorab zu sehen und uns selber ein Bild davon zu machen.
Und ich habe 10 verschiedene Kinomagazine gehabt, die ein Tippspiel angeboten haben zu den Oscars und nicht zu Cannes. Und ich kann mich erinnern, als Parasite in Cannes gewonnen hat, ist nichts passiert, außer Artikel in der FAZ und in der Süddeutschen. Aber als Parasite den Oscar gewonnen hat, hat der amerikanische Präsident sich aufgeregt und mein Mainstream-Kino hat es in die Primetime abends wieder mit reingenommen.
Das kommt ja darauf an, in welchem Medium man sozusagen konsumiert. Wenn man in die koreanische Presse reinkommt, war der Gewinn von Cannes ein riesengroßer Marketing-Triumph und das wurde sehr, sehr positiv herausgefiltert, im Gegensatz vielleicht zur deutschen Presse, die jetzt nicht der Maßstab für mich in diesem Fall ist.
Und allgemein, es ist ja schön, dass der Oscar so eine Werbewirkung für den Film hat, dass sich dann auch die normalen Kinogänger damit beschäftigen. Der Einfluss von Cannes liegt ja aber vielmehr auch in dem Gewinn für die Kinokunst, für die Kinokultur. Denn hier wird eben nicht einfach nur, wir zeichnen jemanden aus, damit er eben ganz viel läuft und überall gesehen wird, sondern hier geht es darum, Tendenzen aufzuzeigen, das Kino zu zeigen in seiner wahren Pracht. Hier geht es eben nicht darum, jetzt hat hier jemand ganz viel Werbung für einen Film gemacht und deswegen kriegt er vielleicht eine Stimme mehr von der Jury, die ganz anonym irgendwie ein paar Kreuze macht und dann wird das so ein bisschen fast schon ausgewürfelt. Nach diesem sehr merkwürdigen System beim besten Film beim Oscar, während in Cannes eben die Jury wirkliche Kunstköpfe zusammenkommen und dort intern diskutieren, was sind die Stärken, was sind die Schwächen der Wettbewerbsfilme und danach dann entscheiden. Und dass wir diese Filme noch nicht gesehen haben, ist dann auch völlig zweitrangig, denn wir wissen dann, die Jury, die macht ein ordentliches Urteil und dann können wir uns natürlich auf dieses Urteil auch verlassen.
Ja, vor allen Dingen war ja die Oscars auch immer wieder in der Kritik gewesen, wegen den Regelungen, weil die Academy so groß ist, ob wirklich alle Jurymitglieder, auch die wirklich alle Filme gesehen haben. Und das hat ja auch immer schon wieder zu Problemen geführt, weil das halt nicht gewährleistet werden konnte. Und zudem kommt noch hinzu, dass wir ja auch da nur einfach, dass die Jury ein Kreuz setzen muss, während bei uns auch wirklich eine ordentliche filmtechnische Diskussion kommt. Das ist bei euch leider nicht gegeben.
Aber du hast gerade eben angesprochen, die Jury ist sehr, sehr groß. Im Grunde ist das sehr viel demokratischer als so eine elitäre, kleine Gruppe, der ich vertrauen muss. Ja? Und beim Oscar sind es doch sehr viel mehr. Ich wollte aber noch auf einen ästhetischen Punkt eingehen, nämlich, dass der Oscar an sich auch schon, finde ich, der ist viel prächtigere Preis ist. Max hat gerade von Pracht gesprochen. Ja, das ist ja nur noch getoppt vom goldenen Flaschenmikrofon.
Wenn wir dann schon auch noch davon reden, dass Max, du am Anfang gesagt hast, ja, die Show, ja, die haben irgendwie keine guten Redner mehr und so weiter. Auch das würde ich jetzt mal beiseite lassen, denn beziehungsweise wenn man es noch mit reinnimmt, ist natürlich Cannes auch eine riesige Show. Schau dir mal an, wie der rote Teppich da vollgepflastert ist von Fotografen, alle in Abendgarderobe. Das hast du genauso auch in Cannes und die Cheering Crowd draußen. Und wenn du mal schaust, dass Cannes überhaupt kein Publikumsfestival ist, sondern nur Vertreter von Journalisten, von anderen Filmschaffenden dort zusammenkommen, sich in ein Tuxedo schmeißen und auf Einladung in die Filme reinkommen, was hat das denn mit Kinofeiern zu tun? Bei den Oscars hingegen werden alle angesprochen. Natürlich ist die Show an sich einfach auch nur ein Feiern der Branche für sich selbst und das gucken sich trotzdem noch Millionen Menschen weltweit an. Von Cannes, ja, da gucken vielleicht 20 Journalisten und dann noch ein paar interessierte Cineasten sich die Pressekonferenzen an im Livestream, aber das hat dann auch nicht mehr so diese Ausschlag Kraft wie das oder auch die Ausstrahlung einer Oscarverleihung.
Und die Oscars berücksichtigen auch Netflix, ja, und sind da nicht so arrogant und werfen Netflix-Produktionen raus.
Das ist für Cannes natürlich völliger Quark. Netflix darf selbstverständlich auch seine Filme in Cannes zeigen. Die können außerhalb des Wettbewerbs laufen, die können auch im Wettbewerb laufen, wenn sie denn den Regularien entsprechen, die Cannes aufstellt. Und das ist eben eine reguläre Kinoauswertung in Frankreich. Da ist Netflix aber die kleine Boomami und macht Mimimi und zieht einfach alle Filme zurück, egal ob Wettbewerb oder nicht. Das ist also der schwarze Peter bei Netflix, nicht etwa bei Cannes, weil man dort klare Regeln hat. Und wer sich nicht daran hält, der ist eben nicht dabei. So einfach ist das. Und um nochmal kurz auf die Tatsache zurückzukommen, wer hier wie viele Tippspiele macht. Ja, diese Oscar-Tippspiele sind ja auch nur eben wieder Teil dieser gigantischen Marketingmaschinerie. Die haben ja überhaupt nichts damit zu tun, wie wichtig oder unwichtig sind diese Filme jetzt und was macht denn die Filmkunst überhaupt aus? Dass es eben einfach nur, komm, mach doch auch ein paar Kreuze und es ist doch lustig und du kannst vor allen Dingen 500 Kreuze machen, weil es 1000 Kategorien gibt, während das in Cannes eben sehr konzentriert ist auf die ganz entscheidenden Punkte, die da eben wichtig sind für Filme und eben auch um Filme weiterzuentwickeln.
Ja, das ist auch der Punkt, den wir vorhin schon angesprochen hatten, dass wir tatsächlich da auch wirklich davon ausgehen können, dass die Jury halt komplett gesehen hat, während ja es nicht der Fall bei den Oscars ist. Gerade wie diese demokratische Basis, die vorhin auch nochmal erwähnt wurde, weil es ja viel größer sein soll und besser, das sehen wir halt nicht so, weil ja tatsächlich ja nicht 100% der Leute auch immer abstimmen in der Hinsicht. Das hat man ja auch gesehen, als 2017 hier die Kritik um Silent Voice kam, die ja nicht mal nominiert worden war, obwohl er international sehr renommiert war, aber dafür Boss Baby reingespielt wurde, wo dann halt auch rein der Einfluss von Disney tatsächlich nochmal geltend gemacht wurde und dann auch nochmal diese Finanzierung dahinter stand, wo dann teilweise sogar diese Diskussionen so ausgeufert sind, dass sozusagen die eine Steuerung des Filmgeschmacks der Kinder der Jury tatsächlich da prägend sind. Weswegen da gleich die Möglichkeit ist, ausländischen Filmen ein Standbrett zu geben.
Es ist auch einfach eine Frage, was jetzt als wichtig bezeichnet werden soll. Wenn ihr jetzt sagt, okay, wichtig ist nur, da wählen irgendwelche Gremien Filme aus, die dann um Preis in Cannes jenseits jeglichen Publikumsgeschmacks konkurrieren oder eben, ob es Filme ausgezeichnet werden, die auch auf ein Massenpublikum ausgerichtet sind. Ich finde, dass beides mindestens gleichwertig gesehen werden sollte, weil ansonsten ist es wirklich dieser versnobte Blick, den man, denke ich, kann irgendwie immer mal wieder vorwerfen kann. Ja, hier geht es dann nur noch um die hohe Filmkunst, wo es vielleicht dann auch vollkommen egal ist, wie diese Filme entstanden sind. Es gibt bei jedem Festival auch immer mal wieder Wettbewerbsfilme, bei denen man sich auch tatsächlich fragt, warum sind die eigentlich drin? Wenn man sich die Liste mal in Cannes anschaut, dann sind im Wettbewerb meistens die 16 renommierten Regisseurinnen und Regisseure aus Amerika, Europa, ein bisschen Asien und Afrika, wenn man mal wirklich ganz tief schaut und so die richtig tollen und die weltweiten Filmproduktionen, die finden eher in den anderen Kategorien statt, wie zum Beispiel noch Saint-Arigat oder in den Kritikerwochen, aber im Wettbewerb, da könnt ihr mir nicht erzählen, dass das hier erst die kleinen Produktionen sind, die irgendwie jetzt auf einmal entdeckt wurden. Nee, da geht's nur darum, welchen tollen Regisseur, welchen Star bekommen wir hier auf den roten Teppich.
Das ist jetzt natürlich ein bisschen sehr stark zugespitzt, das weißt du ja auch selbst. Natürlich kommen da auch mal ein paar Seilschaften vielleicht zum Tragen, aber das ist bei den Oscars ja noch viel wesentlich stärker ja ausgeprägt, wenn man sieht, was da alles vor allen Dingen auch wieder nicht nominiert war, wenn man sieht, was da alles auch ausgeschlossen wird, weil plötzlich in einem ausländischen Film 75% Englisch gesprochen wird und der dann einfach nicht nominiert werden kann in bestimmten Kategorien. Und wie da eben auch immer wieder die gleichen Leute nominiert werden oder sich über eine Nominierung freuen dürfen.
Ich möchte dich nicht unterbrechen, aber genau das war ein Skandal und da ist drüber berichtet worden. Und der Film, der ausgeschlossen wurde, hat dadurch mehr Aufmerksamkeit bekommen.
Außerdem, jetzt kommst du, darf ich das noch?
Nein.
Ich hätte ja gesagt. Nein. Da sind wir. Wir haben den einen Punkt mit dem Ausschluss haben wir jetzt noch reingebracht. Da waren wir schon eigentlich über der 10-Minuten-Marke.
Genau, wir haben Thomas' Punkt noch über die 10 laufen lassen.
Damit wir den Satz noch zu Ende bringen können. Ja, Henning, B-Note.
B-Note. Ich finde es schon mal ganz gut. Ich habe ja gerade etwas bemängelt, dass wir im Eröffnungsplädoyer nur Max gehört haben. Jetzt haben wir nur Carly gehört. Das hat sich also ausgeglichen. Eine, wie sagt man, Osmose der Eröffnungsplädoyers. Das hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten wieder großes Lob. Es wurde sich sehr gut aussprechen lassen. Es war insgesamt ein sehr großes Niveau. Und ich bedanke mich natürlich bei L'Equipe Mayence für das große Lob des goldenen Flaschenmikrofons. Wie gesagt, das ist die B-Note, die geht nicht in die Wertung ein.
Ja, hat es die B-Note eher runter, weil es ein offensichtlicher Versuch war, uns zu manipulieren, der nur scheitern konnte.
Ich nehme das gerne an.
Ja, dafür sind die B-Noten ja auch da, die sind subjektiv, aber ansonsten, ja.
Kommen wir zur A-Note. Hui. Wieder sehr, 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 ich sag wieder sehr niveauvoll, sehr haargenau. Ich habe wirklich das Gefühl, die Teams haben sich sehr, sehr gut auf diese Folge vorbereitet, haben sich mit den Fragen und den Thematiken sehr, sehr tief auseinandergesetzt. Im Kern, finde ich, hatten wir, und darauf ist es am Ende hinausgelaufen, die Argumentation, dass die Goldene Palme von Cannes sozusagen für die hohe Kinokultur und den internationalen Markt steht. Und die Oscars sozusagen für alles, naja, nicht für alles, aber für die populäreren Sachen, für das, was auch der Durchschnittszuschauer kennt und deshalb auch viel mehr Fame aufweisen kann. Jeder weiß, wer den Oscar gewonnen hat, und bei der Goldenen Palme weiß es nur die Schullehrerin, fand ich ganz witzig. Ich fand das aber allerdings sehr, sehr, ich war fast schon wie beim letzten Viertelfinale ein bisschen ironisch, dass ja L'Equipe Mayence sich die Antwort aussuchen konnten und ich fast schon das Gefühl hatte, Kammer Chameleon fühlten sich in ihrer Antwort pudelwohl. Was man in diesem Eröffnungsplädoyer und dann auch in der Diskussion immer wieder sehr stark gehört hat, ich fand dieses Argument der Internationalität und der fairen Jury, das sind, auch wenn ich die Kritik von L'Equipe Mayence, dass das insgesamt dann ein sehr hochkultureller Nischenpreis ist, muss ich sagen, dass mir so diese Abläufe hinter den Kulissen, dass das für mich irgendwie sehr, sehr stark gefruchtet hat. Ich wäre nochmal bei Kammer Kammer Chameleon.
Ja, das Ding ist halt, und da hat L'Equipe auf jeden Fall auch nochmal richtig die Frage gestellt, was bedeutet denn eigentlich wichtig? Genau. Und ich finde es gut, dass das auch gestellt wurde. Und deshalb, da haben sie schon sehr für sich argumentieren können, wenn man sagt, wichtig bedeutet möglichst breite Auswirkungen, möglichst viele Leute sollen von den Filmen mitbekommen. Das war schon ein echt starkes Argument. Das Kammer Chameleon auch versucht, irgendwie zu kontern, konnten es aber nicht so richtig entkräften. Weil das mit der Deutschlehrerin, das blieb bis zum Ende bestehen, aber das reichte halt nicht ganz, weil das somit eigentlich das einzige große Argument war, diese Bekanntheit. Es wurde immer wieder auf der breiten Wirkung argumentiert, nur mit ein paar anderen Beispielen, so mit dem Tippspiel und so weiter. Aber was mir bei Kammer auch gefallen hat bei der Argumentation für Cannes, ist, dass sie halt auch gesagt haben, dass es eben vorher schon alles so in so einem intransparenten, abgekarteten Seilschaftenspiel gemacht wird und deswegen die Auswirkungen auf lange Sicht und vor allem für das Medium an sich stärker bei der Palme ist. Und deswegen hat tatsächlich für mich auch wieder Chameleon den Punkt verdient. Aber es war wirklich haarscharf. Also ich bin hier aus dem Schreiben kaum noch rausgekommen.
Ich auch nicht.
Also das sind immer wirklich so, das ist eigentlich so ein Fotofinish zum zweiten Mal jetzt gewesen.
Total, ja. Ich fand's sehr spannend. Ich fand's auch, ähnlich wie beim letzten Mal. 2-0. Aber wie gesagt, wie ihr auch aus dem letzten Viertelfinale wisst, es ist alles möglich. Ne? Also selbst wenn man alle Hauptrunden für sich behauptet hat, hat man noch nicht gewonnen. Kammer Kammer Chameleon gehen zwar in Führung, aber L'Equipe Mayence, gönnt euch nochmal eine Weinschorle, schenkt euch nochmal ein, fasst nochmal euren Mut zusammen. Es ist hier noch nichts verloren, ja?
Ja, weil jetzt kommt ja auch der sehr kreative Teil. Also in den ersten beiden Folgen war es ja immer so, da geht viel um Wissen und viel um, wie kann ich die Fakten am besten verargumentieren. Jetzt kommt ja der kreative Teil.
Pitchfest! Na, wir kommen jetzt zum Pitchfest, das ist die Frage, wo die Teams selber zu Filmschaffenden werden können. Sie sind Autoren, Regisseure, alles in einer Zwei-Mann-Armee, kann man sagen, in einem zweiköpfigen filmschaffenden Monster. Und für diese Frage habe ich mal geguckt, was verbindet unsere Teams so ein bisschen? Wer es nämlich nicht weiß, haben wir mit Thomas von L'Equipe Mayence, dem Begründer des Japanuary, hier sozusagen am akustischen Tisch sitzen, und mit Kali von Kammer Kammer Chameleon, eine Expertin im, wenn ich es richtig benenne, weil ich kenne mich nicht aus, im K-Drama. Ist das richtig, Kali?
Das ist richtig, ja.
Und ich glaube auch ein bisschen im J-Drama. Ist das auch richtig?
Auch, ja. Du kannst noch einige Länder nennen.
Ich kann noch einige Länder nennen. Und deshalb werdet ihr gleich an der Frage auch hören, dass das extra etwas darauf zugespitzt ist, darauf, dass wir uns in einem gewissen, wie sagt man, in einer gewissen Region der Welt verorten. Und die Frage lautet, oder eher der Auftrag, pitche ein ostasiatisches Remake eines US-Films und verbessere ihn dadurch. Und wenn ich nochmal richtig gucke, fangen diese Runde wieder L'Équipe Mayence an, diesmal mit einem zweiminütigen Eröffnungspitch.
Wir machen einen Pitch aus einer Parallelrealität. Der alternde japanische Filmstar Takeshi Kitano reist für eine Woche nach Las Vegas, um dort seine schwindende Popularität für eine Jack Daniels-Werbung zur Verfügung zu stellen.
In genau demselben Hotel, dem Bellagio, wohnt die junge Japanerin Miwa.
Natürlich gespielt von Megumi Kagura-Saka, berühmt unter anderem als Pilotin in Shion Sonos The Whispering Star.
Miwa ist die meiste Zeit allein im Hotel, schaut einfach nur gelangweilt aus ihrem Zimmer hoch über die bizarre Kulisse von Las Vegas. In der Hotelbar trifft sie eines Abends auf Takeshi Kitano.
Natürlich gespielt von Takeshi Kitano selbst.
Die Einsamkeit macht das ungleiche Paar zu Komplizen. Schlaflos und müde vom Jetlag, aber nicht ohne Galgenhumor angesichts ihrer eigenen Verlorenheit und Sprachlosigkeit in dieser fremden Metropole, schließen sie eine Freundschaft und streifen ziellos gemeinsam durch das nächtliche Las Vegas.
Sie werden bei Rodeos rassistisch beleidigt, gehen in Casinos, singen Karaoke. Dann verlieren sich die beiden wieder aus den Augen. Erst als Kitano abreist, sieht er auf dem Weg zum Flughafen Miwa zufällig noch ein letztes Mal in einer belebten Fußgängerzone. Er läuft zu ihr hin, umarmt sie, flüstert ihr etwas ins Ohr und gibt ihr einen Abschiedskuss. Regisseurin Naomi Kawase, berühmt geworden mit Still the Water und Kirschblüten und rote Bohnen, will uns mit diesem Clash of Cultures zeigen, wie universell unsere Gefühle sind.
Vieles wird während des Drehs improvisiert, etwa Kitanos legendärer Eselsritt durch in einem Rodeo und auch die legendäre Abschiedskuss-Szene wird nicht im Drehbuch erwähnt.
Und nach dem überraschenden Erfolg will Sofia Coppola den Spieß umdrehen und die Geschichte in Tokio spielen lassen unter dem Titel Lost in Translation. Und obwohl Bill Murray und Scarlett Johansson schon unterschrieben haben, scheitert das Remake letztlich an der Finanzierung.
Na, ob das noch was wird?
Sehr schön. Kamakamakamakamakamakamakamakameleon.
Ja, wir haben uns dazu entschieden, ein Remake zu Sucker Punch zu machen auf dem chinesischen Markt. Wir machen dazu aus einen Fantasy-Film mit Wuxia-Anspielung und der Titel ist Da Baiche. Das heißt nichts anderes als Schlag den Idioten. Und unsere Hauptdarstellerin wird Shen Yu sein, die Rolle der Shao Wawa annimmt. Und diese wurde von ihrem gierigen Stiefvater in die Klapse verfrachtet, um eine Lobotomie zu erhalten, damit dieser ihr Erbe sichern kann. Ihr bleiben nur noch 5 Tage Zeit, sich selbst zu retten und sozusagen aus der Situation auszubrechen. Und dafür organisiert sie mit 4 anderen Patientinnen einen Ausbruchsplan. Um den erfolgreich umzusetzen, benötigt sie 5 Hilfsmittel und um diese zu erlangen, lässt sie die Realität mit der Fantasie verschwimmen. Sie taucht ein in das sogenannte Jade-Reich, in dem sie mit Schwert und einer himmlischen Kultivierung durch Himmel und Erde ausgezeichnet wird, die ihr übersinnliche Fähigkeiten verleiht. Und ihre Prüfungen bestehen aus den 5 Stadien des Taoismus, die mit Holz, Feuer, Metall, Wasser und Erde bekämpft werden muss, während ihre Gegner sich in mystischen Wesen wie Drachen, japanischen Geistern, Priestern des Lichtes und Mondkönigen präsentieren. Und der Sinn der Sache ist einfach, dass sie ihr eigenes Ski aktivieren muss und am Ende sich selbst dem Ski in der letzten Prüfung stellen muss. Wird sie das schaffen?
Genau, und damit bringen wir eines der großen Werke für die chinesische Gesellschaft auf den Markt, die jetzt gerade komplett am Boden liegt angesichts des Coronavirus und sich dann hier wieder aufrappeln kann, gemeinsam in dieser Traumwelt des Kinos. Und wir haben nicht diese lächerlichen, männlich konnotierten oder für männliche Augen geschaffenen weiblichen Darstellerinnen, die einfach total versexualisiert sind, obwohl sie eigentlich ein riesiges Trauma durchleben sollen, sondern hier wird das in Würde gemacht, hier werden selbstbewusste Frauen, die ihren Weg gehen, gezeigt und damit kann dieser Film eben ordentlich punkten am Markt und wird eben ein Riesenerfolg werden, der Sucker Punch diesem ja leider sehr schlecht umgesetzten Film verwehrt blieb.
Und ihr dürft 10 Minuten diskutieren.
Ich muss ganz ehrlich sagen, Sucker Punch war natürlich gleich der erste Film, der uns eingefallen ist, weil das natürlich ein Genre ist, wo eigentlich jeder zweite asiatische Regisseur ganz klar das besser kann als das Original. Das ist ja, das lag so auf der Hand, dass wir uns noch bei der Vorspeise unseres Arbeitsessens dagegen entschieden haben, Sucker Punch zu nehmen oder irgendeinen anderen Film aus diesem Genre, war uns ein bisschen zu offensichtlich.
Ja, das ist natürlich eure freie Entscheidung. Wir bringen ja hier einen sehr, sehr schönen und guten neuen Ansatz, gerade mit eben dieser Darstellung der Frau im Film, der das Ganze eben auf ein ganz anderes Level hebt. Zugegeben, ihr habt euch mit Lost in Translation ja einen Film ausgesucht, bei dem es mir noch nicht klar ist, was jetzt nun besser wird. Ich meine, Lost in Translation hat in der IMDb 7,7, bei Letterboxd steht er bei 3,9 von 5, Rotten Tomatoes 95% fresh bei den Kritikern. Roger Ebert vergibt mit 4 Sternen die Höchstwertung. Der Film hat $4 Millionen gekostet. Lost in Translation hat weltweit 120 Millionen eingespielt, also ein x-faches seines eigentlichen Budgets. Und auch mit diesem kleinen Kniff von Fantasie und Realität ist mir noch nicht so wirklich klar, was jetzt euer Film besser macht, weil er ja einfach wirklich die Geschichte nacherzählt und den Handlungsort ändert, ein bisschen mit Takeshi Kitanos Popularität oder dieser Marke Kitano spielt, aber besser macht es das für mich noch nicht, gerade weil Bill Murray ja in seiner Rolle auch so dermaßen überzeugend ist und er das einfach beherrscht, diese ja, so ansatzlose Mimik und Gestik und das fehlt mir bisher bei eurer Vorstellung.
Gut, dann kann ich da ja ein bisschen noch nachliefern. Also selbst wenn wir davon ausgehen, wir sind nicht in einer Parallelwelt, sondern es gibt Lost in Translation tatsächlich. Klar, er war sehr erfolgreich, aber es liegt auch vor allem daran, dass er für ein eher westliches Publikum gemacht wurde und aus einer sehr westlichen Perspektive fast schon kolonialistisch daran geht und sich mit Stereotypen aus Japan auseinandersetzt und die uns präsentiert. Natürlich finden wir das super, wenn dann Scarlett Johansson und Bill Murray sich da irgendwie total orientierungslos durchbewegen müssen durch diese das nächtliche Tokio. Und auf der anderen Seite ist es auch Sofia Coppola, ich schätze sie sehr als Regisseurin, aber es ist auch noch ein sehr, was man merkt, frühes Werk. Alleine wie die erste Einstellung von Scarlett Johansson ihren Hintern in Unterwäsche zeigt, so etwas würde Naomi Kawase auf jeden Fall umgehen und seine Hauptfigur deutlich würdevoller in den Film einführen.
Also ich habe schon genug japanische Produktionen gesehen, wo auch genau solche Szenen auch drinne waren. Deswegen würde ich dieses Argument nicht gelten lassen wollen für mich selber, aus meinem Erfahrungsschatz heraus. Aber was ich einfach nicht bei eurem Remake verstehe, ist tatsächlich, warum es überhaupt ein amerikanisches Remake braucht. Weil Lost in Translation lebt ja vor allen Dingen von dieser Situation, dass die einzelnen Figuren sich in ihrer persönlichen Situation isoliert haben und gleichzeitig aber auch in einer komplett neuen Kulturlandschaft sind, mit der sie sich auch nicht identifizieren können und die sozusagen in vielen Bereichen sehr markant und übersteuert ist, was, wenn man das, wenn meiner Ansicht nach auf den amerikanischen Markt transferiert, gar nicht funktioniert. Zum einen, weil die amerikanische Kultur hier nicht unbekannt ist in Japan, auch die Sprache ist nicht unbekannt, allein schon durch die Geschichte heraus, und gleichzeitig habt ihr bei eurem Remake mit Rodeo und LA und alles auch versucht, ganz unglücklich die verschiedenen kulturellen Ebenen der verschiedenen Regionen in einem Film zusammenzufassen, was ja noch nicht mal ein realistisches Bild abspielt, was wir bei Lost in Translation tatsächlich finden.
Wenn ich dir direkt darauf antworten darf, Lost in Translation hat ja schon eine weiße Perspektive, 2 verschiedene weiße Perspektiven. Und die was uns daran gereizt hat, was wir daran interessant fanden, dass wir eben dann keine weiße Perspektive haben, und zwar, dass der Gegenstand, das, was betrachtet wird, die Kultur, eine ist, die wir kennen, dass wir die aber dann nicht mehr durch unsere eigenen Augen sehen, sondern durch die Augen einer anderen Kultur und mit Problemen da konfrontiert werden, die wir selbst dort nicht hätten.
Zum Beispiel eben auch mit rassistischen Vorurteilen in Las Vegas umzugehen für die beiden Hauptfiguren. Ihr habt ja jetzt auch schon Coronavirus reingebracht und wir alle bekommen in den Medien gerade mit, wie asiatisch aussehende Menschen auf einmal zu einem Fremdkörper werden und angefeindet werden und wir uns dort auch, gerade auch in einer Zeit der Trump-Präsidentschaft mit einem rassistischen und xenophobe gehende Gesellschaftsbild mit einbeziehen.
Aber ja, und ich denke doch, Entschuldigung, ich lasse dich vor.
Okay, aber gerade dieses Thema Rassismus ist für mich jetzt nicht unbedingt prägend nur auf Amerika bezogen. Das findest du ja überall und sie haben ja diesen Rechtsruck auch in Europa tatsächlich.
Und vor allen Dingen ja auch in Japan ist das ja mit dem Nationalismus.
Ja, genau, da bildet sich ja auch in den letzten Jahren immer dieser Nationalismus wieder raus, der in der Politik immer stärker verschiedene Ebenen sozusagen zu durchdringen versucht. Und gerade dementsprechend ist gerade dieser Zauber, den man im Original des Lost in Translation findet, gerade diese fremde Kultur, mit der man sich wirklich nicht greifen kann, ist, finde ich, bei euch nicht drin. Ich finde, das Thema Rassismus ist ein offenes Feld, was jetzt tatsächlich gar nicht irgendwie auf die Kultur Amerikas darstellt. Nur weil wir jetzt gerade Trump da haben und das öfter in den Medien ist, ist es kein amerikanisches Problem allein.
Nein, überhaupt nicht. Es ist ein vollkommen ubiquitäres Problem, aber wir sollten ja auch an der Fragestellung ein amerikanisches Remake machen. Insofern spielt es natürlich daneben auch in Amerika und darf also ein Remake eines amerikanischen Films. Und wir haben diese Umkehrung extra gewählt, um eben diese Kultur aus einer Sicht zu zeigen, die eben nicht unserer Perspektive entsprechen. Aber wir haben noch gar nicht so viel über Sucker Punch gesprochen. In der Tat, der Film ist nicht perfekt, aber ich finde eigentlich die besten Sachen, die darin funktionieren, sind tatsächlich zum einen Emily Browning in der Hauptrolle, auch wenn ihre Figur sicherlich nicht perfekt geschrieben ist, sondern aus einem ziemlich männlichen Game-Nerdism-Blick raus. Aber das, was für mich am besten in diesem Film funktioniert, sind diese komplett fantasievollen und abwechslungsreichen Action-Elemente, diesen Fantasy-Welten, die bei euch dann eben durch chinesischen durch Shaoismus ausgetauscht werden. Aber ich glaube, dass das dadurch an seiner Faszination so ein bisschen an diesem Entdeckerdrang einfach einbüßen wird, was bei Sucker Punch von Zack Snyder einfach jedes Mal zum Staunen führt, vielleicht auch mal ein bisschen vor den Kopf stößt, aber auf jeden Fall immer überrascht.
Also Jan, da bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen enttäuscht, dass du diese Action-Szenen jetzt so toll und fantasievoll findest, dieser graubraune Matsch, in dem Frauen gegen irgendwelche entmenschlichten Gegner kämpfen, seien es Orks, entstellte Soldaten, aus denen Luft pustet, Drachen oder irgendwelche Roboter, also irgendwas unmenschlich gestaltetes oder nichtmenschliches in einer zwei Farbsoße, dass sich da immer wieder in klar wiederholenden und wenig einfallsreichen Sachen wiederholt. Und da haben wir natürlich mit unseren farbenprächtigen Kämpfen, die auch noch eine Botschaft vermittelt, denn wir haben ja in Sucker Punch eigentlich nie das Gefühl, dass da irgendeiner der Protagonistinnen irgendwas tatsächlich passieren könnte. Es kommt natürlich irgendwann dazu, das will die Geschichte so, aber da fiebert man ja auch gar nicht weiter mit an den Stellen.
Also es könnte zukommen auch, dass wir bei dem chinesischen Markt tatsächlich ja auch immer noch eine Zensur vorgegeben haben, die wir natürlich auch umgehen müssen und die wir anpassen müssen. Das heißt, wir können darauf verzichten, halbnackte Frauen mit ihren Schusswaffen zu zeigen, weil wir auch diese feminine starke Frau auch mit fließenden Kleidern und Schwertchoreografien und Martial Arts Variationen zeigen können, die gerade diese Fantasieebenen wunderbar hervorheben, weil die Grundstory von Sucker Punch ist ja wirklich eine coole. Aber die amerikanische Umsetzung hatte so viele Mängel, die wir halt jetzt sozusagen bei unserer Version komplett ausgleichen können.
Ich wollte noch mal einen Hinweis geben, weil ihr euch, glaube ich, bei Lost in Las Vegas nicht wirklich vorstellen könnt, wie die Einblicke anders sind. Es gibt einen wunderbaren Film von Atsuko Hirayanagi, der heißt Oh Lucy, und da wird eine Japanerin durch Schicksalsschläge sozusagen in die USA gebracht. Und was man an diesem Film wunderbar sehen kann, ist, wenn man dieser Frau folgt und ihrem Weg, dass man etwas, von dem man geglaubt hat, man würde es als Kultur kennen, nochmal völlig anders erleben kann. Das wollte ich nochmal klar machen, dass ihr das als Argument auch nicht überseht.
Und nochmal zu den entmenschlichten Gegnern, die Mädels da kämpfen müssen in den Fantasy-Szenen. Das ist doch ein wunderbarer Kommentar darauf, dass sie sich gegen eben auch die entmenschlichten Ärzte in dieser komischen Klinik gegenüber sehen. Also es ist ja jetzt nicht so, als wäre das irgendwie komplett ohne Grund in diese Fantasiewelten gesetzt und die Gegner wären irgendwie grundlos so dargestellt worden. Ich sehe da durchaus einen Kommentar, und man sollte auch Sucker Punch, auch wenn er sicherlich nicht der tiefgründigste Film ist, nicht so platt betrachten.
Erst noch zu Thomas, wir übersehen das nicht, aber wie Carly das ja schon angeführt hatte, ihr dreht das ja quasi in Anführungszeichen einfach nur um, und dieser Kulturschock, der ja quasi für Bill Murray und Scarlett Johansson auftaucht, ist ja für die Japaner eben nicht ganz so hoch, weil diese westliche Kultur einfach sich auch in Japan schon durchaus ausgebreitet hat, und natürlich ist ein Kulturschock da, brauchen wir nicht diskutieren, aber er ist einfach nicht, es ist nicht dieses Gefälle wie eben bei Lost in Translation. Und Jan, natürlich ist da ein Kommentar da bei diesen Kämpfen und so, aber das ist eben alles so verkleidet in sage ich mal, diese oberflächlich tolle Action, wo sich eben die Leute freuen können, oh ja, halbnackte Frauen schießen mit Waffen irgendwelche völlig anonymen Gegnermassen tot und triumphieren. Aber wäre es nicht eben...
Ja, ich muss hier leider abklingeln. Puh, oh, zwei heiß diskutierte Runden und auch die dritte Runde ist genauso heiß diskutiert.
Ja,
bevor wir ins heiße Urteil gehen, gehen wir erstmal in die B-Note, Lara.
Also da wirklich großes Lob an L'Equipe, die waren sehr, sehr sportlich. Die haben die anderen, wenn beide Teams gleichzeitig angefangen haben zu sprechen, hat L'Equipe eigentlich immer den anderen den Vortritt gelassen. Fair Play Award in dieser Runde geht definitiv an L'Equipe, aber ansonsten super.
Ich fand tatsächlich das Eröffnungsplädoyer bei L'Equipe Mayence fantastisch. Es war sehr, sehr, sehr ausgeschmückt, sehr blumenreich. ich fand den Wechsel zwischen den beiden sehr gut. Das war bei Kammerchamäleon auch auf einem sehr guten Level, aber bei L'Equipe Mayence hat es mir einen Tick besser gefallen.
Man hat gesehen, welche Stärke bei Chamäleon wo liegt, sage ich mal.
Das kann sein. Und, ich wollte noch was sagen und das habe ich vergessen und deshalb gehen wir in die A-Note.
Ja, da war L'Equipe am Anfang sehr, sehr stark, so durch ihren Pitch, sag ich mal. Da steckte viel drin, die hatten sich auch viel Gedanken über Details gemacht. Ich find's natürlich total super, Kitado in seiner Doppelrolle quasi zu sehen. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Ich mochte es, dass das Thema Rassismus so wichtig war für die, dass darauf geachtet wurde, dass es auch eine Regisseurin macht, dieses Remake. Das ist auch ein Detail, was ich wichtig fand. Und dieser Culture Clash wurde versucht umzudrehen, aber er wurde von Kammerchamäleon sehr gut ausgehebelt durch das Argument, dass die amerikanische Kultur in Japan einfach deutlich bekannter ist als umgekehrt. Da fehlte mir dann auch auf L'Equipe so ein bisschen die Antwort darauf, indem sie sagen, naja, aber mittlerweile hätte man sagen können, mittlerweile ist Japan in Amerika auch angekommen und hätte Beispiele aufzählen können. Das fehlte mir dann so ein bisschen, ob das stimmt oder nicht, aber es fehlte mir als Gegenargument so, da hätte man vielleicht noch was machen können. Was ich interessant finde bei Kammerchamäleon war eben dieses Weg von der Sexualisierung. Das fand ich den stärkstes Argument, aber abseits davon fehlte mir bei dem Pitch noch so ein bisschen mehr, so. Also der Pitch war ein bisschen schwächer. Sie haben es aber am Ende ein bisschen stärker verargumentiert bekommen und haben vor allem den anderen Pitch besser auseinandergenommen, meiner Meinung nach. Bei L'Equipe war somit das einzige Argument, dass die Action dadurch leidet, so, und mehr wurde da gar nicht wirklich als Angriff genommen. Und da hatten Chamäleon noch ein bisschen mehr Angriffsfläche gefunden. Und deswegen gewinnt hier für mich tatsächlich wieder Chamäleon, aber ich weiß nicht, ob du das auch so siehst.
Der stärkere Film, ganz objektiv, den haben L'Equipe Mayence hier präsentiert. Das war ein super Film. Ich fand das super spannend, das umzudrehen. Und die stärkere Argumentation kam von Kammerchamäleon. Und das lag leider vor allem an einem Element. Und zwar muss der Film verbessert werden. Und es ist leider meistens leichter, einen Film, der wirklich nicht so gut ist, nicht so ein hohes Niveau an den Tag legt, den zu verbessern, weil viel mehr Luft nach oben ist, als Lost in Translation. Das war ein Argument. Ich fand auch tatsächlich, wir waren ja, glaube ich, die ganze erste Hälfte nur bei Lost in Las Vegas, haben uns ganz viel darum gedreht. Es wurde eigentlich am Anfang gar nicht über Sucker Punch diskutiert, weil so viel Argumente dagegen gesprochen haben von der Seite von Kammerchamäleon. Die hab aber auch viele da drin. Das ist halt, einerseits genau, dass es dieser Umkehrung nicht genau funktioniert. Ich fand das aber auch spannend. Ich fand zum Beispiel den Ansatz von Thomas, ja, aber das bedeutet nur, weil die amerikanische Kultur in Japan vielleicht populär ist, heißt das noch lange nicht, dass es nicht auch einen Culture Clash geben kann. Nur weil ich in Japan ein Bild von Amerika habe, heißt das ja nicht, dass wenn ich dann in Las Vegas bin, was ja auch nochmal ein Soziotop ist, Las Vegas ist ja auch nicht Durchschnittsamerika, dass es dann nicht nochmal so ein Aha-Moment geben kann. Allerdings ging das dann doch relativ unter. Das war eher so ein ganz kleines Argument. Da hätte ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr gebraucht, wie das dann wirklich dann stattfindet, das mit dem Rassismus und so weiter. Waren alles interessante Ansätze. Ich mochte auch das Argument von Jan, dass er sagt, ja, wir verbessern nicht nur einen amerikanischen Urfilm, sondern wir verlagern ihn auch zurück nach Amerika. Ich mochte diesen doppelten Twist auch sehr gern. Wie man, glaube ich, uns beiden raushört, würden wir sehr gerne L'Équipe Mayence aufgrund ihres super Pitches diesen Film geben. Aber leider waren Kamakama Chameleon argumentativ besser bewaffnet, weil sie dieses Verbessern und diesen Culture Clash, weil Lost in Translation funktioniert aufgrund eines Elements und das ist die Soziotop Tokio durch die Brille dieser zwei Figuren und es ist sehr schwierig zu sagen, das funktioniert jetzt besser so rum. Das war einfach recht schwer sich vorzustellen und sehr schwer auszuhebeln. Und deshalb geht für mich auch der dritte Punkt an Kamakama Chameleon.
Also es war wirklich keine einfache Entscheidung, ganz ehrlich. Also das gerade weil der Pitch von L'Équipe so richtig gut war. So der als der Pitch vorbei war, habe ich gesagt, so, und jetzt möchte ich diesen Film bitte sehen.
Ja, ich auch, sofort, genau.
Das ging mir bei dem Sucker Punch Remake nicht ganz so. Aber das liegt vielleicht auch, weil ich Sucker Punch das Original nicht so geil finde.
Wer mag das schon? Ich habe natürlich viel Bullshit gesprochen, ne? Also Sucker Punch ist nicht so toll.
Ja, genau. Das ist richtig, genau. Und das war auch schwierig, weil es war viel schwerer, dann zu argumentieren, auch von eurer Seite, warum die Qualitäten des Originals doch nicht verbessert werden können oder so.
Aber ich glaube, was wir jetzt so ein bisschen festgestellt haben, L'Équipe fängt immer stark an und lässt sich dann so ein bisschen ausboten.
Stark nach.
Naja, lässt sich ausboten, sag ich mal. Also ihr schlagt dann stark zurück. Und ich glaube, das kann jetzt in den Blitzfragen tatsächlich aber entscheidend sein. Weil da geht's ja auch um Stelligkeit und da hat man nur kurz. Da könnt ihr nicht 10 Minuten diskutieren und das andere so gut auseinandernehmen. Das heißt, wenn L'Équipe sich es jetzt schafft, auch schnell gute Argumente rauszufeuern, dann könnte das am Ende den Ausschlag geben.
Oder um es kurz zu sagen, es ist alles noch drin, denn wir gehen jetzt in die
Blitzfragerunde.
Genau. Wir atmen nochmal tief durch.
Alle nochmal bitte.
Es ist noch nichts entschieden. Es ist noch alles möglich. Wir kommen jetzt in die Blitzfragenrunde. Nochmal ganz kurz zur Erklärung. Wir stellen jetzt Fragen, die die beiden Teams noch nie gehört haben. Nachdem die Frage gestellt wurde, wird jedes Team ihre Antwort erstmal nur nennen. Wenn beide Teams ihre Antwort genannt haben, wird das Teammitglied anfangen, das die Antwort genannt hat. Dann ist das zweite Team dran und dann wird jeweils das andere Teammitglied mit 10 Sekunden argumentiert. Klingt alles kompliziert, wird aber relativ klar, wenn wir anfangen. Und Lara, ich glaube, du hast die erste Frage für uns parat.
Genau. Seid ihr bereit?
Ja. Natürlich.
Ja. Sehr gut. Frage Nummer 1. Wer ist besser? Bruce Lee oder Jackie Chan?
Jackie Chan.
Jackie Chan bei Kamakama Chameleon. Das heißt, Carly fängt gleich mit Jackie Chan an. L'Équipe Mayence haben damit Bruce Lee, können sich aussuchen, wer die erste Runde machen möchte und das andere Teammitglied wird automatisch die zweite Runde machen. Das heißt, wir fangen an mit Carly, Jackie Chan und 20 Sekunden.
Ja, Jackie Chan ist der Beste, einfach weil er ordentliche Kampfkunst mit ganz viel Akrobatik und viel Humor immer wieder rausbringen kann und das auch daran nie daran scheitert und vor allen Dingen auch einen Kult in Hongkong aufmachen konnte, der es sogar über die internationalen Grenzen heraus geschafft hat. Von daher definitiv Team Jackie Chan.
Ich bin auch ein großer Jackie Chan-Fan, aber Bruce Lee ist ein Wesen aus einer anderen Welt. Das ist der einzige Kampfsportler, der so schnell ist, dass es Kamera-Szenen gibt, die man langsamer abspielen musste, weil man sonst seine Bewegungen nicht mehr gesehen hätte. Er ist so outstanding in seinen Fähigkeiten, dass niemals mehr irgendjemand dran gekommen ist.
Coole Sache, dass Bruce Lee so einen großen Einfluss hatte, aber er kriegt von Brad Pitt auf die Nase und Jackie Chan ist einfach für die Massen viel kompatibler, der kann eben auch Humor und nicht nur Action.
Ja, es war ja nicht der echte Bruce Lee, der da im Quentin Tarantino aufgetreten ist. Bruce Lee hat außerdem Kung Fu und die ganze ostasiatische Kampfkunst in Amerika bekannt gemacht und erstmal berühmt gemacht. Erst danach kamen die ganzen Studios dort auf.
Okay, B-Note habe ich eigentlich nicht viel zu sagen. Du, Lara? Nee, winken wir durch. Nee, A-Note. Ich bin bei L'Équipe Mayence. Ich finde, das ist ein Wesen aus einer anderen Welt und den kann man gar nicht folgen. Man muss die Zeitlupe einführen, wesentlich stärker als er ist witzig und hat gute Kampfkunst. Und den Verweis mit Brad Pitt haben L'Équipe Mayence fantastisch ausgeknobelt. Ich bin bei L'Équipe Mayence.
Da kann ich auch nur noch hinzufügen, dass gerade der letzte Satz, der war für mich auch nochmal richtig entscheidend. Während Chameleon es nicht geschafft hat, mit ihrer zweiten Antwort die Bedeutung von Jackie Chan weiterzuführen, die wurde nur angedeutet in der ersten kurzen Antwort, dass er dieses Hongkong-Kino bekannt gemacht hat, hat es L'Équipe geschafft zu sagen, ohne Bruce Lee hätte es keinen Jackie Chan gegeben. Und das war für mich das Killer-Argument.
Damit geht der erste Blitzfragenpunkt an L'Équipe Mayence. Damit steht es 3-1 und wir gehen direkt in die zweite Frage. Welcher Film serviert den schlechtesten Einsatz von Scarlett Johansson?
Der Pferdeflüsterer.
Der Pferdeflüsterer bei L'Équipe Mayence von Thomas.
Und wir nehmen Hör, falls das
noch Hör ist. Bei Kammer-Kammer-Chameleon von Max. Damit fängt Thomas an mit seinen 20 Sekunden, wenn er anfangen möchte.
Man kann jetzt entschuldigend sagen, dass Scarlett Johansson noch sehr, sehr jung war. Aber bei Pferdeflüsterer spielt sie eine so eindimensionale, klischeehafte Figur. In ihrer ganzen Karriere hat sie sich so entwickelt mit Under the Skin und vielen anderen Filmen. Aber da ist sie tatsächlich eine eindimensionale Klischeefigur.
Scarlett Johansson in Her ist einfach nur eine Stimme, zugegeben sehr verführerisch, und sie kriegt auch eine durchaus anspruchsvolle Rolle, aber gerade, dass wir eben sie gar nicht sehen können, da kann sie auch gar nicht mehr als mit der Stimme überzeugen.
Ja, dass Scarlett Johansson erst gecastet wurde, nachdem der Film schon fertig war bei Her, und sie dann trotzdem so überzeugen kann, und zwar nur mit ihrer Stimme, die eine so wunderbare Frau auch noch zusätzlich hat, das ist wahre Schauspielkunst.
Also eindimensional finde ich sie im Pferdeflüsterin nicht, weil sie halt in einem kompletten Familiendrama zum Opfer fällt. Und während sie bei Hör sozusagen zur Stimme erzeugen kann, aber fehlt einfach der visuelle Aspekt, das ist das Einzige. Und von daher...
Knapp, sehr knapp.
Sehr, sehr knapp.
Ich finde, das Hauptargument bei Hör wurde von L'Équipe einfach sehr gut ausgenockt, und es gab kein richtiges Gegenargument bei dem Pferdeflüsterer. Das, da hätte man noch ein, also es hieß nur, ja, sie musste sich einem Familiendrama zu Opfer, ist sie, aber was das bedeutet für die Schauspielleistung, wurde mir dadurch nicht klar. Deswegen geht für mich tatsächlich der Punkt an L'Équipe wieder.
Sehe ich ähnlich. Thomas' erstes Argument war vor allem Eindimensionalität. Die Eindimensionalität wurde nicht wirklich aufgehoben. Sogar Max musste in seiner ersten Hörrunde sagen, dass Scarlett Johansson in Hör mehrdimensional ist. Er hat sie ja sogar relativ viel Tiefe gegeben und konnte sich damit nur noch auf die nicht vorhandene Visualität Scarlett Johansons beziehen. Was Jan wiederum sehr gut ausgeknobelt hat, indem er gesagt hat, ja, sogar nur mit ihrer Stimme kann sie schauspielerisch komplett überzeugen. Und damit geht für mich auch der zweite Punkt an L'Équipe Mayence. Damit steht es 3-2 für Kammer-Kammer-Chameleon. Lara, und ich glaube, du hast noch eine Blitzfrage.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt wird's richtig spannend. Ich glaube, da könnte jetzt noch ein bisschen längere Nachdenkzeit nötig sein. Jetzt kommt eine Frage, die nicht so einfach ist. Deswegen wollte ich nochmal sicher gehen, dass ich auch vorbereitet bin, falls Nachfragen passieren. Und zwar, welcher ist der beste Berlinale Gewinnerfilm der letzten 10 Jahre? Und es geht mir um den Goldenen Bären.
Feuerwerk bei Tag oder so? Ist das so ähnlich? Oder bei Nacht?
Feuerwerk am helllichten Tag,
genau.
Wir nehmen Seefeuer.
Seefeuer. Das heißt, Jan fängt mit Feuerwerk am helllichten Tag an, dann ist Max mit Seefeuer dran und dann jeweils die anderen Teammitglieder. Ich hole mir noch ganz kurz eine Stoppuhr, die ich immer weglege. So. Meinen Arm zu entlasten und Jan darf anfangen.
Feuerwerk am helllichten Tag war, soweit ich weiß, noch eine chinesische Produktion, die in einem sehr starken Wettbewerb aufgetreten ist. Unter anderem war da auch Boyhood zu sehen und hat sich da exzellent durchgesetzt. Es ist ein Film, der mit wahnsinnig schönen Momenten aufwartet und natürlich auch einem tollen Feuerwerk am Ende, das wirklich eine Farbpracht auf die Leinwand gebracht hat, die ihresgleichen gesucht hat in diesem Wettbewerb.
Der italienische Dokumentarfilm Seefeuer beleuchtet ja einen Bereich auf Lampedusa, wo eben die Geflüchteten ankommen, und zeigt auch 5 Jahre jetzt oder 4 Jahre später haben wir die Situation immer noch nicht gelöst bekommen. Er bleibt also immer noch sehr aktuell, dieser Film. Und ja, starker Wettbewerb. Boyhood ist ja nun wirklich nicht stark. Und genauso kann man sich da nicht freuen, dass da ein Feuerwerk kommt.
Ich finde es wunderbar, dass man in diesem Film in eine völlig fremde Welt geführt wird, die man sonst so nicht gesehen hätte, dass das praktisch das normale Leben erlebt.
Also Seefeuer hat auf jeden Fall in der Hinsicht einen Vorteil, weil es einfach die politische Brisanz aufzeichnet und auch sehr politisch sehr, sehr stark alles aushebelt, weil es einfach im Fokus ist, das Thema, was bis heute noch geklärt werden muss, und so die einfach, ja, verdammt.
Hui. Ich fand, die erste Runde ging für mich an L'Équipe Mayence. Ich fand, wenn wir ja auch hier um einen Preisgewinner gehen, fand ich das Argument, dass es auch einen Film wie Boyhood ausstechen konnte, tatsächlich sehr gut. Und Jan konnte auch ganz gut darstellen, was diesen Film sozusagen als Kino- oder Leinwanderlebnis so besonders gemacht hat. In der zweiten Runde hat Carly dann das weiter ausgeführt, was Max schon in der ersten Runde angedeutet hat, und zwar die politische Tragweite von Seefeuer. Während Thomas etwas langsam in Fahrt kam, da war Carly für mich ein Tick stärker. Ich glaube, ich finde das gerade sehr, sehr schwierig. Wir haben sozusagen...
Lass mich noch mal, vielleicht kann ich dir helfen, wenn ich...
Ich sage, für mich ist unentschieden, Lara. Was sagst du denn?
Das heißt, ich muss jetzt entscheiden, ne? Also, wir haben ja Ästhetik gegen Politik jetzt gerade als Argumentation gehört. Und deswegen ist es natürlich sowieso immer schwierig. Wir haben gehört, ja, Visualisierung, neue Welten und das andere sehr in der Hier-Welt, sehr aktuell auch. Und ich denke, tatsächlich war für mich das Zünglein an der Waage das Argument, dass es einen starken Wettbewerbspartner hatte, den es ausgeschlossen hatte, weil das ein zweites Argument war, neben der Ästhetik, während Kammer Kamelier nur das politische Argument hatte und kein zweites.
Ja, wer hätte es gedacht? 3-3, kompletter Ausgleich. Der Matchball erst in der letzten Runde. Wir kommen zur allerletzten Frage.
Da machen wir es euch super einfach.
Ja, also jetzt machen wir so die Fragen, die ihr euch alle schon gestellt habt. Seid ihr erstmal bereit eigentlich alle oder schlaft ihr schon?
Ja.
Wir sind bereit geboren.
Wer ist besser, Buster Keaton oder Charlie Chaplin?
Buster Keaton.
L'Équipe Mayence haben Buster Keaton. Ich glaube, Jan hat zuerst geantwortet. Das heißt, Jan fängt an mit Buster Keaton.
Buster Keaton, wir haben ihn schon in unserem ersten Pitch oder in unserer ersten Runde erwähnt. Er ist einfach ein Mann, der stoisch in die Kamera blickt, trotzdem so viele Emotionen rüberbringt. Ein Wahnsinnsregisseur war, toller Schauspieler und auch weit über die eigene Schaffenszeit hinweg immer noch bekannt ist. Und natürlich großartiger Stuntman.
Ja, Charlie Chaplin ist sozusagen der Star des amerikanischen Stummfilmkinos, was man kennt durch Lichter der Großstadt oder der große Diktator, ist er bis heute in der jüngeren Generation sogar bekannt und kann durch sein Spiel wirklich eindrücklich alles darstellen, was man auch, was er sozusagen geboten hat.
Buster Keaton wurde schon als Kind im Varieté seiner Eltern schon hin und her geworfen, weil er sich niemals verletzt hat. Und er hat aus dieser unglaublichen Superkraft eine fantastische Karriere gemacht.
Guter Stuntman und guter Regisseur ist auch Charlie Chaplin. Charlie Chaplin hat eben noch dieses Politische darüber hinaus, wodurch er noch viel weiter in dem Wirken und bis heute erhalten bleibt. Und Kindesmissbrauch war jetzt vielleicht von Thomas nicht das allerbeste Argument, finde ich.
Oh, oh, snap. Ja, ich glaube, ich darf anfangen. Eieieiei, letzte Runde, spannendste Runde, wa?
Da haben wir auch die echt richtige Frage gestellt. So.
Okay, also, ich resümiere. Mhm. Buster Keaton wurde von Jan, fand ich, sehr stark in nicht nur seinem schauspielerischen Schaffen, sondern in seinem omnipräsenten filmischen Schaffen dargestellt, als Produzent, als Regisseur, als Stuntman und als Schauspieler, der halt sehr viel geprägt hat. In der ersten Runde hat Carly das dann natürlich bei Charlie Chaplin auch mit seiner großen Bekanntheit weiter ausführen können, die bis heute trägt, fand ich auch sehr stark, dass heute noch Leute wissen, wer der große Diktator ist und so weiter. Und die zweite Runde, ja, da wird's dann richtig, richtig, richtig spannend. Thomas hat sich dann auf so eine, ja, es war spannend, es war interessant, aber ich fand, es war mehr so eine kleine Randnotiz, wo so die Beginne von Buster Keaton liegen, was seine Superkraft ist. Das ist ein bisschen ähnlich wie was wir bei Bruce Lee schon hatten. Thomas macht Schauspieler gleich zu Superhelden. Ich fand aber, hier hat's leider nicht ganz so gut funktioniert. Hingegen hat Max wesentlich stärker gegen Buster Keaton am Ende ausgeholt und konnte Charlie Chaplins politische Tragweite nochmal aushebeln, was für mich im Gegensatz zu der letzten Runde bei Seefeuer hier auch besser funktioniert hat. Lara, was sagst du?
Ich kann dir da eigentlich nur zustimmen, denn es hat gerade in der zweiten 10-Sekunden-Antwort wurde nochmal richtig rausgefeuert, auch mit dem leicht suffisanten Kindesmissbrauchsvorwurf der Eltern. Das hat dem Ganzen in so kurzer Zeit nochmal so viel gegeben für Kammer Chameleon, während L'Équipe es nicht geschafft hat, den Charlie Chaplin zu kritisieren. Man hätte ja über die gescheiterte Tonfilmkarriere zum Beispiel gehen können oder sonst was. Da fehlte mir dann nochmal ein Gegenargument und deswegen hat es leider nicht ganz gereicht für L'Équipe, das nochmal rumzureißen, und für mich ist Kammer Chameleon in dieser Runde das Gewinnerteam.
Herzlichen Glückwunsch! Glückwunsch, Kammer, Kammer, Chamäleon. Spannender hätte es nicht sein können. 4-3. Wer hätte das gedacht?
Ja, ja,
danke,
ja,
danke. Ja, vielen Dank.
Es ist am Ende knapp ausgegangen, aber ich sag mal so, die Weinschorle, die hat halt ihren Pep verloren, die kam nie richtig durch, so, sie hat in der Blitzfragerunde konnten sie sich frisch einschenken und hatten einen Sparkly-Effekt, aber Champagner, der nicht mehr schäumt, ist kein Champagner mehr, sagte schon Theodor Fontane.
Aber dennoch, ein fantastisches Comeback in den Blitzfragerunden von Lekita.
Ja, hallo.
Insgesamt alle Hauptrunden so wahnsinnig knapp, also es fiel mir so schwer, Urteile zu fällen.
Absolut.
Wirklich, wirklich.
Höchstes Niveau.
Ich sag mal, top-notch.
Top-notch, also das beste Comeback seit dem Undertaker.
Ich kann auch ertragen, dass der Versuch, mein großes Idol zu stürzen, erst in den letzten 10 Sekunden.
Sehr, sehr schön. Das heißt, Kammer, Kammer, Chamäleon, ihr werdet als nächstes in eurer Cinematic Smash Team Tournament Laufbahn auf die Brainflix im Halbfinale treffen. Ja, habt ihr euch die letzte Folge angehört? Habt ihr schon eine Idee, was euch da erwartet? Was ist eure Strategie?
Ja, ja, und wir werden gewinnen.
Dem kann ich nur zustimmen.
Klingt gut. Klingt sehr, sehr gut.
Besser hätte es ein Fußballspieler nicht formulieren können.
Und wo wir schon bei blöden Fußballspieler-Fragen sind, L'Equipe Mayence, woran lag's? Was war los?
Naja, also mit einem Spitzenspieler wie Jan hat's nicht gereicht. Ich konnte dann nicht jede Vorlage von ihm ins Netz bringen. Aber es hat gereicht, um es sehr, sehr spannend zu machen.
Jan, was sagst du dazu?
Es wird sich immer so beschwert beim Fußball, wenn so Fairplay vielleicht manchmal auch ein bisschen zu zaghaft wird. Vielleicht hat uns am Ende so ein bisschen die Bissigkeit in den Zweikämpfen gefehlt. Aber ich finde insgesamt, das war ein sehr spannendes Match. Und ich glaube, es liegt nicht an einem besseren oder schlechteren Mitspieler, sondern es liegt einfach an einem sehr, sehr starken Gegner. Chapeau, also. Wir gehen mit erhobenen Hauptes.
Ja, das auf jeden Fall. Sehr faire Antwort. Gute Verlierer auf eurer Seite. Und das ist eine Antwort, da könnten sich manche Spitzensportlerinnen da draußen mal eine Scheibe abschneiden, ja, und ein bisschen selbstkritischer umgehen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem weiterhin Spaß beim Anhören der nächsten Folgen und bleibt uns gewogen.
Genau, in der nächsten Folge noch ganz kurze Info. Wir machen natürlich nicht jetzt mit dem Halbfinale weiter, sondern wir gehen ins dritte Viertelfinale. Und da treffen aufeinander der Achtungserfolg im Weckler gegen das Fangirl-Squad. Der Squad, die Squad, ich weiß es nie. Ich hoffe, sie werden es uns beantworten. Ich glaube, es wird eine sehr spannende Runde.
Habt ihr Favoriten?
Nö.
Es sind alle Teams so stark, also schwierig.
L'Equipe Mayence, habt ihr einen Favoriten, wer das goldene Flaschenmikrofon mit nach Hause
nimmt? Ein Tippspiel.
Brainflix. Ich habe das Gefühl, die frisst uns alle zum Frühstück.
Das ist eine Ansage.
Also Thomas wirft das gegnerische Team Brainflix zum Fressen vor.
Ja, wir sind ganz froh, dass wir nicht gewonnen haben, sonst also auf diese nächste Runde und Psychoterror da können wir verzichten. Viel Spaß euch, viel Spaß.
Ja, ja, wir nehmen gerne Herausforderungen an, auch wenn das Halbfinale ja noch auch nicht so große Herausforderung sein wird dann.
Da wird schon aus allen Trash-Talk-Rohren gefeuert. Ich bin sehr froh übrigens, dass wir heute dieses Geräusch nicht gehört haben.
Eigentlich schade, ja.
Eigentlich schade, aber andererseits ein großes Lob insgesamt, wie gesagt, wie schön hier diskutiert wurde. Ich denke, wir sind soweit am Ende und am Ende fragen wir natürlich immer noch mal gern L'Equipe Mayence, also Jan und Thomas, wenn man euch nicht hier hört, wo kann man euch hören und was erwartet uns als nächstes bei Schöner Denken und bei der Cinecouch?
Ja, du hast die Frage wunderbar beantwortet. Mich hört man mit Michi und Nils noch im Podcast-Trio der Filmwissenschaftlerinnen bei der Cinecouch, auf der Cinecouch. Ich kann jetzt noch nicht so richtig sagen, was als nächstes kommt. Wer es mitbekommen hat, in unserem Feed war ein bisschen Pause. Wir haben interne Probleme gehabt, die aber gelöst und dementsprechend, wer noch nicht Kommando oder Phantomkommando gehört hat, da war ich nicht dabei, aber Michi und Nils haben das, glaube ich, sehr, sehr gut dann überspielt, dass sie nur zu zweit waren. Das wird eine Hörempfehlung nochmal sein und ansonsten gibt's immer irgendwas aus Filmgeschichte oder auch mal aktuell im Kino bei uns zu hören auf cinecouch.net.
Das Ensemble von Schöner Denken wird sich natürlich jeden Mittwoch wieder ins Kino begeben und dann mit dem ersten Eindruck direkt nach dem Kino dann wieder sich melden. Das machen wir weiter. Große Aktionen, ja, gibt's erst wieder die nächste Nippon Connection, auf die wir uns nach dem Japanuary schon wieder vorbereiten. Vielleicht machen wir auch ein bisschen Heimkino die nächsten Mittwoche, je nachdem, wie sich der Coronavirus so entwickelt.
Und Kali und Max, wo findet man euch und was gibt's vor euch?
Es gibt zum einen die Wiederaufführung. Da sind wir nach ein bisschen stolperigem vorletzten Jahr jetzt wieder regelmäßig monatlich dabei mit ganz altem Scheiß, so in Richtung Sherlock Junior oder solchen Filmen eben vom Alter her. Da kann man uns sozusagen einmal monatlich hören. Aber Kali hat ja auch noch ein Projekt gestartet.
Also bei uns gibt's ja noch bei Serienoase, das ist da beschäftigen wir uns halt mit asiatischen Serien und ab und zu auch mal Filmen und da kommen demnächst dann halt auch nochmal die Handsome Siblings Folge raus von Netflix und auch nochmal Someday or One Day für Wiki-Hörer. Mal gucken.
Klingt alles sehr spannend. Uns findet ihr unter Cinematic Smash Team Tournament bei Twitter. Eigentlich vor allem bei Twitter. Ich bedanke mich nochmal bei allen Teams. Ich bedanke mich bei Kamakama Chameleon und bei L'Equipe Mayence. Es war wirklich ein spannender Kampf.
Bleiben Sie uns gewogen.
Noch nicht die Zeit nehmen. Ich muss das mit dem Japanuary nochmal klarstellen. Ich bin sozusagen der Bibliothekar des Japanuary. Und die Idee und die Gründung, die kommt von Politik und Liebe und von den Abspannguckern und von Compendium des Unbehagens, die sich mit japanischen Filmen noch viel, viel besser auskennen.
Es ehrt dich sehr, aber es lässt sich viel schlechter für unsere Folge vermarkten.
Wird rausgeschnitten.
Alles klar. Du bist der Mastermind. Du bist God of Japanuary.
Wir in die Post-Credit-Szene.
Ja.